der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 772. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin mal wieder hier und wir dürfen heute mal wieder Fragen beantworten.
Genau, es kamen wieder jede Menge Fragen rein, diesmal vor allem über unseren Discord-Kanal. Wenn ihr da noch nicht unterwegs seid, schaut einfach auf unsere Website vorbei. Da findet ihr jede Menge Einladungslinks und könnt euch da an der munteren Community beteiligen, mit Leuten diskutieren und vor allem hier auch einen direkten Draht zu uns haben, nämlich über die Fragen zum Beispiel, oder ihr könnt mich anpingen, wenn irgendwas ist. Das geht immer sehr, sehr gut. Wie gesagt, jede Menge Fragen reingekommen. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich durch. Lieber Shaggy, lieber Lurch. Nämlich mit einer Frage, die habe ich gerade eben noch ganz kurz per PM reinbekommen hier. Nämlich von Frank the Tank. Der fragt nämlich, wird die Bloodline für WWE langsam so etwas wie die New World Order für die WCW? Also im Sinne von, man greift immer wieder auf diese alte Geschichte zurück, wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwie das Programm füllen. Man hat einen ganzen Pool an Leuten, den man einsetzen kann, und kann zwischendurch auch noch neue Leute reinwerfen, weil ja die Story eh over ist. Ist es das Notfallprogramm von WWE, Shaggy?
Ja, gibt da einige, die das so sagen würden, muss man ja ganz leider sagen. Vor ein paar Jahren hat Paul Heyman noch, als wir der Bloodline-Storyline noch überdrüssig oder schon überdrüssig waren, auch gesagt, ja, wir sind erst im ersten Viertel oder irgendwie sowas, sagte er doch damals. Haben wir alle nicht gedacht, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so. Und ich sag mal so, ein bisschen kann man das so fühlen, kann man das so denken. Allerdings die späte NWO, NWO Hollywood später, oder auf die NWO, die silberne NWO oder was auch immer, die ist ja noch schlimmer. Also die liegen noch Stufen unter dem, was die Bloodline aktuell auch ist. Ja, es ist sehr viel Bloodline, aber ich meine, es funktioniert ja auch noch. Und ich finde es jetzt auch nicht so, dass es mich langweilen würde. Es hat immer neue Facetten. Gut, die Usos sind wieder in ihrer alten Position, besonders Jey Uso, der jetzt kurzzeitig Main Eventer war, ist jetzt eigentlich da, wo er eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch hingehört. Das ist, funktioniert schon, kann man noch ein bisschen machen. Also so ganz so schlimm sehe ich es nicht, aber es nimmt schon so ein bisschen die Facetten an.
Geht mir tatsächlich genauso. Also ich habe bislang noch nichts aktiv gegen die Bloodline, weil die Geschichte immer noch interessant genug ist und die Figuren auch noch immer spannend genug sind, die dabei sind. Man versucht dadurch natürlich immer wieder mal Leute auch in eine gewisse Position zu heben. Wir erleben es jetzt gerade mit dem Jacob Fatu, wir haben es in der Vergangenheit gesehen mit dem Jey Uso. Tatsächlich fühlt sich aber jetzt der aktuelle Fokus darauf wieder so ein bisschen wie ein kleiner Rückschritt an. Wir waren ja eigentlich davon weg. Und jetzt plötzlich, kaum ist Roman wieder Champion, wird der Fokus wieder vermehrt darauf gelenkt, weil man damit natürlich auch eine sehr einfache Struktur erzählen kann. Aber ich habe es auch schon mit Kai im Magazin besprochen, mich langweilt derzeit WWE-Produkt noch nicht, weil es gibt viele andere Dinge, die mich beim WWE-Produkt deutlich mehr stören als das. Zum Beispiel drei Viertel von SmackDown, wenn man ehrlich ist. Und das, was man da abliefert, finde ich, ist immer noch unterhaltsam. Das ist okay. Was auch natürlich an Leuten wie dem Roman Reigns liegt, der das sehr, sehr gut trägt, und natürlich auch an den Leuten, die auf der gegenüberliegenden Seite sind. Aber man muss, also man muss halt aufpassen, oder? Dass man den Leuten, also wie uns, den Hardcore-Usern, dass man denen das nicht zu doll in den Hals schiebt, oder?
Ja, muss man schon ein bisschen aufpassen. Also es darf nicht überhand nehmen, aber ich, wie gesagt, im Moment ist es noch okay, funktioniert noch einigermaßen, aber man darf es nicht übertreiben. Irgendwann, also in 3 Jahren, in einem Jahr, wollen wir ein bisschen nicht ganz so weit greifen, will ich es aber auch schon nicht mehr sehen. Also mal gucken, wenn es dann mal wieder zurückkommt, okay, es war ja eine Zeit auch nicht mehr da. Gut, Roman Reigns war nicht mehr da. Vielleicht liegt es ganz großen Teil daran, dass er, man ihn auch so einfach einsetzen kann. Wenn er mal nicht da ist, dann machen die Usos halt die Arbeit auch. Also das funktioniert schon. Aber irgendwann reicht's.
Ja, wir schauen mal, wie das weitergeht. Wir springen zur nächsten Frage, Shaggy. Und da fragt hier der Bärli per Discord. Mask vs. Mask. Ich habe gelesen, dass das aktuelle Mask vs. Mask Match das erste WWE-zugeordnete Match mit 5,75 Sternen seitens Dave Meltzer war. Ist es nicht bemerkenswert, dass die WWF solche, oder dass die WWE selbst solche emotionalen Geschichten oft gar nicht erzählt? Ist ein derartiger Aufbau im WWE-System heute überhaupt möglich oder gar gewollt oder gar nicht erst gewollt, Shaggy?
Ja, die ganzen 5 Sterne oder 5 Sterne Plus Matches, ja, die WWE jetzt bisher auf die Beine gestellt hat, fanden ja jetzt nicht wirklich im Hauptroster statt. NXT UK und jetzt hier.
Nee, das stimmt nicht, Shaggy. Da muss ich dir gleich ins Wort fallen. Wir hatten
welche über 5 Sterne? Über 5 Sterne?
Über 5 Sterne, aber wir hatten jetzt zuletzt auch 5 Sterne Matches gehabt. Ne?
Naja, 5 Sterne. Ich rede von über 5 Sterne Matches. Also das sind die Matches Walter gegen Ilja. Wir hatten Johnny Gargano gegen Adam Cole. Das waren alles Matches, die bei NXT, NXT UK oder jetzt eben bei AAA waren. Das waren die laut Dave Meltzer über 5 Sterne Matches. Und die dann eher außergewöhnlichen Matches haben außerhalb des Hauptrosters stattgefunden. Deswegen kann ich die Frage auch total nachvollziehen. Die Frage ist, braucht es dann solche Matches im Hauptroster laut der WWE? Braucht es die nicht? Wollen sie das nicht erzählen? Weil die haben die Wrestler ja unter Vertrag, die diese Matches auch abliefern könnten, wenn sie so wollen. Aber natürlich hatte man hier in Mexiko da ja natürlich einfacheres Spiel nochmal mit. Das sind ja jetzt beides im Hauptroster, wären das keine Main Eventer gewesen. Die hatten eine lange Geschichte, die überraschend am Anfang doch auch super funktioniert hat. Mit dem ganzen Hintergrund, mit allem, was man auch wieder zurückgeholt hat für dieses Match. Alle anderen Charaktere, die im Laufe der letzten Monate eine kleine Rolle gespielt haben, waren jetzt alle wieder da. Und auch die beiden sind einfach herausragende Wrestler. So, die haben halt dieses Match abgeliefert. Und ja, das hat funktioniert. Das sind 5,75 Sterne, wenn man so will, wenn Dave Meltzer das so sagen möchte. Ja, und ich glaube, die WWE kann das. Aber vielleicht denken sie, wir müssen es ja nicht machen. Warum?
Ich finde diese Bewertung halt wie immer sehr problematisch. Ne? Wie viel ist denn jetzt ein Mask versus Mask mit 5,75 besser als ein CM Punk gegen Roman Reigns mit 5 Sternen. Was macht diese 0,75 Sterne aus? Ist es das Blut? Ist es die Maske? Ist es das Publikum? Ist es der eine Move? Ist es der andere Move? Ist es der Stil? Ich weiß es nicht. Und deswegen, da tue ich mich halt immer auch so schwer mit, was diese ganze Geschichte angeht. Und ich bin ja selber in der Industrie verhaftet, wo ich wirklich beruflich quasi tagtäglich mit Prozenten um mich werfe und mit Metacritic Scores und Daumen nach oben, Daumen nach unten und ich habe keine Ahnung was. Deswegen habe ich am Anfang bei Headlock auch gesagt, ich will eigentlich gar keine Wertung haben. Ich finde Wertungen für ein Produkt wie WWE, was halt eben Unterhaltungsprodukt ist, genauso wie Wrestling, wie im Allgemeinen oder wie eben Videospiele, Musik oder sonst irgendwas, das ist doch Quatsch. Das ist doch nicht messbar. Das ist 5,75 Sterne bedeutet im Endeffekt, dem Dave Meltzer hat das Match besonders gut gefallen. Aber ich würde gerne von ihm hören, was das jetzt zum Beispiel, was setzt dieses Match ab gegen die vielen anderen 5-Sterne-Matches? Oder vielleicht sogar, was hat dann da vielleicht nicht zugereicht? Also ich finde dieses Ausweiten von der Skala fand ich ja auch schon damals schwierig. Und zum Thema zurückzukommen, ob das von WWE gewollt ist oder eben nicht. Ich glaube, dass man das schon möchte. Man möchte schon sehr große Geschichten abliefern und dann eben auch auf möglichst großer Bühne. Aber da gehören eben immer sehr viele verschiedene Komponenten dazu. Und hier hattest du, ich glaube, du hast auch ein bisschen das Glück, dass es noch ein frisches Produkt ist, dass dieses Mask versus Mask Ding auch so eine Dynamik angenommen hat. Und dass du da vielleicht auch noch einfachere Strukturen hast. Und das meine ich jetzt auch im positiven Sinne. Ich glaube, dass bei WWE, weißt du, wir kennen die Bilder von Unreal, wenn dann da 6, 7, 8 Leute um den Tisch rumsitzen und jeder sagt, ich will das, ich will den und überhaupt. Ich glaube, das ist bei so einem Produkt wie AAA, genauso wie bei AEW, einfacher ist, was Großes zu erzählen manchmal, gerade wenn es solche Gradlinien-Geschichten sind, als es bei WWE der Fall ist. Weil, ich meine, das Personal dafür haben sie natürlich, ne? Aber ich weiß halt eben nicht, ob da spielen ja auch noch andere Geschichten rein, ne? Keine Ahnung. Da muss ich jetzt wieder an unseren Freund Pat McAfee denken, Shaggy. Also wenn dann auf einmal TKO sagt, nee, übrigens, wir wollen das Ganze gar anders. Und dann fragt man sich, warum wird denn das so ein Gegrütze zwischen Randy Orton und Cody Rhodes da? Ja gut, da muss man sich halt nicht wundern.
Klar, aber gut, wie du es gesagt hast, also das Dave Meltzer als Person ist ja auch, ich meine, er hat ja über einen gewissen Zeitraum, ich glaube, das war es zwischen Ende der 90er bis damals Money in the Bank, John Cena, CM Punk, gar keine 5-Sterne-Matches für die WWE gegeben. Die gab es ja gar nicht. Das war auch seine persönliche Antipathie. Da waren sicherlich Matches dabei, die in die Kategorie gehört haben könnten. Und es hat ja sicherlich auch einen Grund, dass er zumindest den Hauptroster-Matches noch nicht mehr als 5 Sterne gegeben hat. Es gibt ja eh nur eine Handvoll Matches über 5. Also was ist das genau? Und will man, also braucht's das? Ich meine, wir hatten einige wirklich große Matches da. Das wissen wir. Aber natürlich, dieses Mask vs. Mask-Match war was Besonderes zum richtigen Zeitpunkt in der Liga, wo es auch möglich war. So. Punkt.
Also das Ding ist, du sagst gerade, es gibt nur eine Handvoll. Nee, mittlerweile hat Dave Meltzer auch seine eigene Skala schon merklich aufgeweicht. Also wenn ich da jetzt reinschaue, ich bin jetzt gerade auf dem Wikipedia-Eintrag, weil ich mir nicht alle 5-Sterne-Bewertungen plus von dem Dave Meltzer merken kann. Ich sehe allein jetzt in diesem Jahr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Warte mal, das ist im Januar, ja. Das sind 6. Also in diesem Jahr waren es alleine 6, die 5 oder mehr Sterne bekommen haben.
Okay.
Hiroshi Tanahashi gegen Okada hat 6 Sterne bekommen zum Beispiel. Und dann ganz viele mit, und da wird es halt für mich dann Hanebüchen so ein bisschen, 5,25. Was macht denn hier, was ist denn jetzt ein Viertelstern? So, was ist denn jetzt ein Viertelstern von einem herausragenden Match? Was macht diesen einen Viertelstern aus? Was macht Swerve Strickland gegen Kenny Omega besser als, keine Ahnung, CM Punk gegen Roman Reigns? Ich sag's nochmal.
Ja.
Bäh, ne? Das nervt mich halt auch immer. Also ich kann es ja verstehen, wenn du so Grenzen setzt. Das haben wir ja bei mir, bei den Videospielen auch. Also für mich persönlich habe ich immer so bei, ich habe so zwei Marken. Das ist 85, habe ich eine Marke in meinem Kopf, und ich habe bei 90 eine Marke. Die ist halt ganz uralt hergebracht, noch von früher. Und 85 ist für mich alles, wo ich sage, das ist geil, das ist richtig geil, aber ist nicht der absolute Top-Hit. So, also ist ein Hit, aber ist nicht geschichtsträchtig oder sonst irgendwas. Und dann, weil für mich macht das immer was aus, zum Beispiel bei Videospielen, wenn ich ein Videospiel beendet habe, oder ich sage jetzt, ich höre jetzt heute auf zu spielen, ich lege es weg, und wenn ich mich danach noch damit beschäftige und danach geht mir noch das im Kopf rum, was ich da gespielt habe, nach so vielen Jahren, dann ist das für mich ein Kandidat, wo ich sage, oh, okay, das ist krass, das ist halt vielleicht mehr als ein 90er. Und deswegen würde ich gerne da wissen, das wäre so ein Wertungstalk, den ich vielleicht mal mit Dave Meltzer mal abhalten müsste. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen 5 und 5,25?
Ja, vor allem, weil es früher ja nie über 5 Sterne ging. Und dann irgendwann hat er das erste Match über 5 Sterne gehabt. Und jetzt scheint es ja inflationär so ein bisschen auch behandelt zu werden. Also was macht das eine Match, das früher ein 5-Sterne-Match war, schlechter als jetzt ein Match, was heute 5,25 Sterne bekommt? Also ja.
Ja, also recht. Deswegen, das ist halt die eine Position und die andere. Ich glaube, das kann auch bei WWE funktionieren. Wir haben es bei Punk gegen McIntyre zum Beispiel auch gesehen, wie das hervorragend funktioniert hat. Das war aber 2024. Da ist auch hinterher ein tolles Match bei rausgekommen, aber das waren auch nur 5 Sterne.
Ja, aber es gibt Leute, denen bedeutet das halt meinetwegen auch was, das ist auch voll in Ordnung und man schaut sich diese Wertung an, dann müssen wir, denen das halt nichts bedeutet oder wir das auch arg hinterfragen, dann auch und überlegen, warum diskutieren wir dann so lange darüber, weil wenn es den anderen was bringt, okay, aber ich bin da ganz deiner Meinung. Also was soll das?
Das Ding ist halt eben, es ist immer noch eine persönliche Meinung und das muss man eben auch nicht zu sehr auf die Waagschale legen, weil gerade bei solchen Dingen wie Wrestling, Musik, Kultur, Filme, keine Ahnung was, Kunst, da sind doch die Eindrücke super verschieden. Also wenn ich jetzt, Shaggy, du hast letzte Woche auch Masters of the Universe gesehen. Ich habe den auch gesehen. Und dann guckst du halt auf Metacritic und da wird auf einmal Masters of the Universe mit 57% bewertet. Und das heißt das, oh, da ist ja super kacke. Also ich hatte mega viel Spaß bei dem Ding.
Ja, ist halt auch nicht wirklich ein richtig guter Film, aber ich fand den fantastisch. Punkt. So, also genauso ist es.
Deswegen, und will WWE sowas gar nicht haben? Will man nicht so gut solche emotionalen Geschichten? Natürlich will man die emotionalen Geschichten. Aber manchmal kann man es nicht. Manchmal machen andere Dinge einen Strich durch die Rechnung. Und das Ding ist ja auch nicht, dass, also Mask vs. Mask hat massiv von der Geschichte gelebt, aber viele, wenn wir jetzt diese Sterne-Skala hernehmen, viele dieser Matches basieren ja gar nicht mal auf den großen emotionalen Geschichten, sondern da geht es halt erst einmal ums Wrestling. Und hier bei Mask vs. Mask sind halt 2 Punkte zusammengekommen. Das war ein richtig geiles Wrestling-Match, auch sehr oldschool geführt teilweise. Und es war immer noch diese Geschichte im Hintergrund. Und dann kann ich halt auch verstehen, wenn man sagt, ja, man geht halt über diese Grenze hinweg. Aber will man das bei WWE? Natürlich will man das auch bei WWE. Man wäre dumm, weil alle Welt redet darüber. Wenn du Scheißmatches abliefert, redet keiner darüber. Ja, doch auch, ja, aber anders.
Doch auch, dann doch anders, genau, ganz genau. Da wird genauso drüber geredet. Und es ist auch noch Dave Meltzer, der es am Ende dann bewertet. Also auch noch dann sehr subjektiv. Also, ja.
Jede Bewertung ist subjektiv. Deswegen habe ich ja 8 Bananen hier eingeführt, weil es halt Banane ist am Ende vom Tag. Naja, anderes Thema. Aber du merkst, über Wertungen kann ich mich hervorragend streiten, weil das im laufenden Band auch ein Thema ist. Wir machen trotzdem mal weiter hier im WWE-Turnus. Damian Priest, fragt der Jonathan, Main Event oder Midcard? Wie bewertet ihr seine Entwicklung? Er war World Champion, wirkt aber aktuell etwas orientierungslos. Seht ihr ihn noch einmal dauerhaft im Main Event oder eher im oberen Midcard-Bereich?
Also für mich war er nie dauerhaft ein Main Eventer. Der hat den Titel bekommen und hat ihn sich da zu dem Zeitpunkt auch verdient. Der war auch over und es hat auch damals mit dem Koffer total gut funktioniert. Aber der ist sympathisch, der ist solide im Ring, der ist charismatisch, der bringt vieles mit, aber der ist kein Topstar, der ist kein Main Eventer. Der ist jemand, der gut dahin passt, wo er ist. Und ich glaube, auch nicht mal, also je nachdem, wie die Geschichten sind, der ist ja jetzt auch schon weit über 40, ja? Also zumindest über 40.
44, 43, ja. Irgendwie sowas,
ja. Ja, sowas, ja. Also ich glaube, dass der jetzt nicht unbedingt, wenn es passt, wird er nochmal World Champion, aber das wird auch wieder temporär und vielleicht auch als Übergang sein. Ich sehe ihn jetzt erstmal nicht als World Champion mehr.
Also wir nehmen den Podcast hier vor SmackDown auf. Also es hat ja so, es gibt ja so kleine, also ich finde dieses Tag Team mit R-Truth auch total Quatsch. Also ich meine, die haben natürlich diese Judgment Day Geschichte, aber das hat Damian Priest schon in meiner Ernsthaftigkeitsrangliste so ein bisschen nach unten gezogen. Ja, aber ich glaube, dass man jetzt da auch einen anderen Weg gehen wird, der sich jetzt die kommenden Wochen abzeichnet. Aber ich glaube, ein dauerhafter Main Eventer wird er nicht werden. Dafür ist es mit Hunter oben zu voll. Da sind auch viele, in denen WWE entweder mehr sieht oder mehr für die Zukunft mehr sehen wird, sozusagen. Also wenn Obafemi erstmal da oben reinrutscht, wenn Bron Breakker dauerhaft da oben reinrutscht, dann ist da kein Platz mehr für den Damian Priest. Und der wird wahrscheinlich hier und da mal so ein Four-Way mit dabei sein oder irgendwie so, ne, wenn es sich mal ergibt. Aber ich glaube, dauerhaft wird der halt eher US-Title, IC-Title, Tag-Title.
Tag-Team, ja, aber so, wenn man die genannten von dir als World Champion hat, wäre der zumindest mal auch ein guter Übergangsgegner, den man kurzzeitig wieder oben mit reinwerfen kann. Du hast extra den Hinweis gegeben, dass wir das vor SmackDown aufnehmen. Sollte er wieder erwarten bei SmackDown, warum auch immer World Champion werden oder warum?
Nee, weil er gegen R-Truth turnen könnte.
Okay, ja.
Deswegen. Das ist so das, was ich so in der Perspektive sehe. Und ich kann mir den auch wieder in einem Stable vorstellen, zum Beispiel, da als Enforcer, als Power und so, ne? Aber wie gesagt, da ist er auch ein bisschen zu alt für. Hier, passend zu der Story-Frage übrigens, hat Romy gefragt: Wer ist der Vince Gilligan des Wrestlings? Also, wer gilt oder galt als der beste Storyline-Autor und Booker der Wrestling-Geschichte?
Ach, das ist an einer Person festzumachen. Ich glaube, es gibt viele, die einfach großartige Storylines und geschrieben haben oder Ideen hatten. Ich glaube, viele würden vielleicht diesen Chris Gretzky, ich sage, ja, Attitude Era, nachdem uns dann die anderen verlassen haben, damals Richtung WCW, die ich namentlich heute nicht erwähnen muss, weil die würde ich dann nicht in dieser Fragekategorie einordnen. Deswegen lassen wir die da mal draußen. Paul Heyman würden vielleicht einige sagen, auch Vince McMahon hat ja tolle Ideen. In The Rock würde wahrscheinlich von Brian Gulbitz erwähnen, der ja auch gerade in der Zeit ihm total geholfen hat. Also der wäre, glaube ich, nie so ein Star geworden, wenn er nicht so jemand an seiner Seite hätte. Also gibt's viele. Pat Patterson, wenn man sich die Royal Rumbles anschaut und. Also das an einer Person festzumachen, ist schwierig.
Ja, ich glaube auch, wenn man japanischen Wrestling ist, dann wirst du wahrscheinlich noch einen Gedo nennen, oder?
Ja.
Also, Für lange Zeit galt er als der kreativste Kopf, was das angeht, ne?
Ja, der hat das schon
gemacht. Manche würden einen Tony Khan nennen, ne? Er war doch Best Booker und Worst Booker inzwischen auch, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Hat ja auch, der war ja auch gerade als AEW durchgestartet, hatte ja seine ganzen alten Ideen, die er mal hatte, sehr gut eingebaut. Und dann waren die erstmal weg. Und dann hatte er jetzt nicht mehr so tolle Ideen. Und aktuell ist es ja auch wieder ein anschauliches Produkt. Ja, also, es gibt Leute, die, Vince McMahon musst du natürlich auch irgendwie nennen. Der hat ja da auch sehr viel Einfluss. Der hat ja auch schreckliche Geschichten gehabt, aber auch, da waren auch ein paar gute dabei. Also.
Ja. Vielleicht Gabe Sapolsky vielleicht auch noch bei Ring of Honor damals. Also, es sind viele, deswegen tue mich da auch wirklich sehr, sehr schwer. Und ich habe auch gerade diese Liste aufgeschlagen mit, wen hat denn der Wrestling Observer genannt irgendwie? Und da sind halt eben Gedo und Jado mit dabei für New Japan. Hm. Gedo alleine, die letzten Jahre dominiert von Tony Khan und auch Triple H. Also Triple H auch 2 Jahre lang, 23 und 24, Best Booker hier gewählt worden. Aber ich glaube, wenn ich so grob überschlage, also Paul Heyman 4-mal, Gabe Sapolsky auch 4-mal, Gedo sehr oft, wenn es danach geht. Also Gedo einmal 4-mal mit Jado zusammen und 4-mal alleine.
Tja.
Und auch sogar Jim Cornette übrigens, 93.
Ja, stimmt, den habe ich auch vergessen, den kann man da.
93 und 2003, entschuldige. Ja, ich glaube auch, also Wrestling ist ja immer schwer an einer Person festzumachen, ne? Weil auch da die kreativen Prozesse ja über mehrere Leute gehen. Aber ich glaube, das sind so Namen, die man da nennen kann und nennen muss. Wir haben noch so ein paar persönliche Punkte hier. Der Oliver Klee fragt hier zu Roman Reigns und der Titelgürtel. Mich stört die Darstellung, wenn Roman Reigns zur Halle kommt und sich seinen Gürtel von einem Mitarbeiter geben lässt. Das wirkt für mich eher wie eine Requisite als wie ein Championship-Belt. Shaggy, wie siehst du das?
Naja, passt ja zu seinem Charakter auch so ein bisschen, dass er jetzt ihn nach vorne trägt und den da überreicht bekommt. Also das hat mich bisher noch überhaupt nicht gestört. Ist ja, also passt, ich finde, diesen Charakter stellt er ja auch dar. Da kann man das auch so machen.
Ja, Geht mir auch so. Also der will ja, ist ja der Head of the Table und der trägt die Insignien der Macht nicht selber, der lässt tragen, ganz einfach. Und es ist ja mit dem Mikrofon war es ja dann so, es war mit den Titelgürteln so. Ich kann auch damit leben, weil es eben Teil des Charakters ist. Aber vor Charakterfrage, der Oliver fragt auch noch, Kenny Omega, Brock Lesnar und die Divertikulitis. Täuscht der Eindruck oder scheint Kenny Omegas Erkrankung deutlich schwerwiegender zu sein als die Divertikulitis, die Brock Lesnar damals hatte? Weil sie bei AEW viel stärker thematisiert wird. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das bewerten kann. Also ich glaube, in beiden Fällen war es entsprechend schwer. Beide haben die OPs hintereinander hinter sich bringen müssen. Auch ein Brock Lesnar hat damals körperlich sehr stark drunter gelitten. Aber dass man das in den Shows quasi bei Kenny Omega zum Charakter macht und bei Brock Lesnar quasi verschweigt, hat einen einfachen Grund. Kenny ist Kenny Omega, der soll emotional sein, der soll kämpfen. Und Brock Lesnar ist ein verdammtes Monster. Ich habe fast das andere Wort gesagt.
Ich hätte auch fast Ventuso vorhin gesagt. Also von daher, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung. Also ja, das also zum Charakter passt es besser, aber es scheint mir dann doch so auch zu sein, dass es zumindest langwieriger und mehr Auswirkungen hat, vielleicht weil die auch Erkrankung später festgestellt worden ist bei Kenny, ich weiß es nicht, dass es bei ihm schon größer wirkt, es hat auch mehr immer noch auf seine aktive Karriere irgendwie Eindruck hinterlassen, also er hat seinen Stil ändern müssen und Brock hat ja auch einen ganz anderen Stil im Grunde, also ich glaube, dass es dadurch auch deutlicher ist bei Kenny zum Beispiel.
Ich weiß es halt nicht, ne? Also woran misst man das? Misst man das anhand der Zentimeter Darm, die entfernt worden sind oder so? Ich weiß es nicht. Dann stehen die beiden nebeneinander und haben dann so, weil auch bei ihm sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, mehrere Zentimeter, irgendwo mal gelesen, 20, 30 Zentimeter sind da entfernt worden. Und der, also er, weil du sagst, er hat die Karriere beendet. Schau dir mal den letzten Kampf an, wo er quasi mit einer schwelenden Divertikulitis gekämpft hat. Da war der ja nicht mehr, also im Oktagon, da war der nicht mehr er selbst und er ist da bei jedem Schlag auf den Magen ist er zu Boden gegangen, ne? Nee, und er hat seine UFC-Karriere dafür beenden müssen. Der hätte garantiert weitergemacht damit, wenn die Divertikulitis nicht gewesen wäre. Von daher weiß ich nicht. Also kann sein, dass es bei Kenny Omega schwerer gewesen ist. Auch ein Brock Lesnar, dabei bei ihm war doch auch das Problem. Hat er nicht auch irgendwie so Schmerzmittel gefressen deswegen und hat es deswegen nicht gemerkt?
Ja, mit Sicherheit, ja, sowas war doch da, ja.
Ja, meine ich doch zumindest. Also, ich weiß nicht. Aber klar, in den Stories ist bei Kenny Omega ein deutlich größerer Fokus darauf, weil man das auch als Stilmittel benutzt, um andere, also Gegner von ihm fieser und aggressiver aussehen zu lassen und um ihn auch ja angeschlagener wird. Ich meine, er ist ja wie so ein gebrochener Held, ne? Also im Prinzip wie der One-Winged Angel. Genau. Ja. Was haben wir hier noch? Wir haben noch vom Jonathan die Frage, wer wird zuerst World Champion? Dominik Mysterio, Obafemi oder Bron Breakker?
Ja, alles drei mögliche Kandidaten, weil Dominik ein bisschen aus der Reihe fällt, wobei der es auch verdient hat und ich glaube perspektivisch sicherlich auch wert wird, weil der ist schon was, der stellt schon was dar. Der wird dann eher natürlich eine andere Art von Champion sein, als es jetzt Bron oder auch Ober sein werden. Also ich hätte nichts dagegen, jetzt beim SummerSlam, schon einen Ober zum Beispiel als World Champion zu sehen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Warum warten? Und ein Bron, bei dem ist es auch irgendwie überfällig. Der ist jetzt nochmal einen Schritt zurückgetreten, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass der jetzt wieder angreifen wird und auch oben mitspielt. Also ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Stegreif eine Reihenfolge festlegen würde, würde ich sagen, alle drei werden's, aber erst Ober, dann Bron und dann Dominik.
Ich glaube auch. Also Ober hat's ja schon angekündigt, ne? Also jetzt seit Wochen kündigt er es an. Ich glaube nicht, dass es schon beim SummerSlam der Fall ist. Selbst wenn er King of the Ring wird, glaube ich, gibt's dann irgendwas mit Brock. Also ich glaube, dann entweder verhindert Brock, dass Ober King of the Ring wird, oder Brock verhindert, dass Ober Champion wird. Und dann hat man dadurch noch ein größeres Match. Auch wenn es jetzt gerade 1-1 steht, aber auch ein Brock will ja immer der Erste sein. Bron Breakker ist halt das Problem, da ist für mich das Problem, der hängt ja, wie ich finde, gerade fest. Ja. Also der hängt ja in dieser Vision Story fest und aus dem Ding musst du ihn erstmal rausholen. Deswegen, ich fände es gut, wenn er irgendwann mal das Roster wechseln würde, dass er dann zu SmackDown rübergeht. Dann hast du mit Bron gegen Cody ein frisches Setup. und du hast ihn halt aus diesem Dunstkreis von Rollins und so raus und auch von einem Roman Reigns zum Beispiel, weil das sehe ich halt gerade das ganz große Problem. Ich sehe einen Cody als Champion, als angreifbarer an, als einen Roman Reigns. Wie siehst du das?
Ja, also gerade, ich glaube, Roman Reigns, der funktioniert noch ein bisschen länger als World Champion. Der muss ihn noch nicht verlieren, theoretisch. Ich finde Cody anstrengend inzwischen ein bisschen als World Champion. Also der, ich finde, dem würde es gut tun, den Titel mal wieder zu verlieren, vielleicht ihn nochmal zu jagen und dann aber auch mal anders als immer nur im Champion-Umfeld eingesetzt zu werden, sondern da mal auch eine andere Geschichte erzählen. Also ich würde mich auch mehr über einen Cody-Titelverlust aktuell als über einen, nichts gegen Cody, ich mag den ja trotzdem irgendwie gerne, und aber mehr über einen Cody-Titelverlust freuen als über einen Roman Reigns-Titelverlust.
Mhm. Wo wir gerade bei Brock Lesnar sind. Hockscher fragt hier noch, hat sich euer Blick auf Brock Lesnar-Matches verändert? Fällt es euch inzwischen schwerer, seine Matches anzuschauen, aufgrund der Vorwürfe, Entwicklungen, wie auch immer?
Ja, auf der einen Seite ja ein bisschen, auf der anderen Seite, ich meine, die Matches selber haben sich ja jetzt auch gar nicht wirklich mehr so arg verändert. Das sind ja immer noch die gleichen Brock Lesnar-Matches, die wir jetzt auch spätestens seit seiner Rückkehr auch immer so kennen. Und der funktioniert ja in seiner Position auch ganz gut, aber klar, hat man immer im Hintergedanken, was da ihm vorgeworfen wurde, was da passiert ist. Und das trügt es schon so ein bisschen, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite vergisst man es dann leider dann doch manchmal. Und es ist eher so generell, der Charakter Brock ist für mich auch durcherzählt. Was will man da noch Großes erzählen? Dass, außer jetzt wirklich vielleicht sein letztes Match, das er ja eigentlich auch schon bei WrestleMania hatte. Also offiziell ist er ja quasi immer noch zurückgetreten, aber wrestelt noch.
Ja, Brock Lesnar, genau. Lesnar, hat doch Paul Heyman in der einen Promo gesagt. Ja. So, Brock Lesnar ist retired, aber Brock Lesnar nicht. Vergesst es nicht. Nein. Also beim Comeback haben wir ja auch allesamt geschimpft und gemotzt. Jetzt dadurch, dass er nur so sporadisch auftritt, hält sich meine Entrüstung und meine Emotionalität da tatsächlich in Grenzen. Und obendrein sind es eben dann auch eben nur Vorwürfe, die bis jetzt nicht massiv belegt worden sind, zumindest nicht laut unserer Kenntnisnahme. WWE hat ihn da aus dem Verkehr gezogen und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. Bräuchte ich Brock Lesnar da? Nee. Ist er für mich nach wie vor eine Attraktion? Ja. Aber ich fände es eigentlich auch ganz gut, wenn er langsam mal weg wäre. Also für mich war Brock Lesnar halt noch nie ein sympathischer Typ. Also ich habe den immer für seine Athletik und für das, was er eben so mitbringt, unglaublich respektiert, weil er halt wirklich so ein Freak of Nature ist. Den kriegst du halt so in der Fassung nicht nochmal. Zugleich halte ich den aber auch für einen sehr merkwürdigen Typen. Und deswegen war der nie so jemand, ja ey, ich werd diese Bilder nicht vergessen, wo der da mit einem riesengroßen Gewehr irgendwelche Viecher auf der Prärie da abgeschossen hat. Und allein das wiegt für mich fast schon schwerer als alles andere, ne? Wo sich da kaputt gelacht hat. Ah, guck mal, hier war was eine Knarre, du, ne? Aber gut, ist Amerikaner. Haben wir da viele diesen Spleen, ne? Aber deswegen war ich jetzt da nie so der allergrößte Brock Lesnar Befürworter, der gesagt hat, Mensch, der Wrestling-Jesus betritt den Ring oder so. Nee, deswegen, also, ich bewerte das mit journalistischer Neutralität, sage ich jetzt einfach mal. Dann fragt ihr, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ich hasse solche Namen. Ja, das sieht aus wie einmal über die Tastatur gehüpft. Fragt auf jeden Fall, braucht es heute noch Kickoff-Shows? Kickoff-Buy-In und Zero-Hour-Shows sollten ursprünglich Zuschauer zum Kauf eines Pay-Per-Views bewegen. Funktioniert das im Streaming-Zeitalter überhaupt noch und sind diese Formate inzwischen eher ein Bonus für ohnehin interessierte Fans?
Zweiteres wohl eher. Also ich sage, lassen wir bei AEW erstmal außen vor, gehen wir mal auf die PLEs der WWE ein, weil bei AEW gibt es zumindest noch Matches, die gibt es ja bei den WWE-Einführungsshows, wie ich sie mal nennen möchte, gibt es die ja eigentlich nicht mehr. Und da wird einfach alles auch nochmal zusammengefasst. Also für jemanden, der sich vielleicht die letzten Wochen nicht mit dem Produkt beschäftigt hat und sich nur die PLEs anschaut, ist es vielleicht okay. Gibt's ja auch in anderen Sportarten. Da gibt's ja auch immer diese Vorberichterstattungen und sowas und Experten reden darüber. Dann soll's das auch beim Wrestling geben. Ich muss mir die nicht mehr anschauen. Also, aber solange es Leute gibt, die sich die anschauen, dann soll's die auch geben. Warum auch nicht? Anders ist es ja bei den Kickoff-Shows von AEW. Also ich meine, da sind ja mehr Wrestler auch vertreten als bei einer WWE-PLE-Card. Also das meint doppelt so viele. Also das kann man da auch machen. Das ist beides eine andere Herangehensweise. Und bei AEW ist es ja sogar auch ein paar Mal jetzt schon so gewesen, dass das letzte Match sogar überbrückend in den PLE oder den Pay-Per-View mit reingeführt hat. Also da macht man es anders und da ist es auch dafür noch da, weil da auch Pay-Per-Views immer noch verkauft werden. Also ich für und contra und warum nicht, wenn das Leute gucken, beides, dann soll es das geben.
Ja, also ich finde es halt immer schön, wenn diese Kickoff-Shows, whatever, einfach auch ein bisschen was für die Fans bietet, die nicht nur neu einsteigen, sondern die eben auch lange mit dabei sind, die eigentlich die Wochenshows verfolgen. Das heißt also, ich möchte auch schon ganz gern sowas sehen, dass du nochmal eine kleine Story-Entwicklung hast, hier ein Interview oder irgendwie sowas, vielleicht auch mal ein oder zwei Matches. Aber wie du schon sagst, ich finde auch, dass die AEW Buy-ins sehr oft auch ein bisschen überladen sind, da bin ich auch bei dir. Aber wie du schon sagst, es geht ja hier auch nicht nur darum, neue Leute reinzuholen. Ganz faktisch geht's auch darum, ey, das ist eine zusätzliche Stunde Sendezeit. Damit hast du mehr Werbepartner, du hast mehr Klicks, du hast mehr Social Media, du verdienst damit Geld. Das heißt, das ist eigentlich ein weiterer Teil. Ich glaube, dass ein weiterer Teil der Vermarktungsstrategie und auch der Einnahmenstrategie. Ich glaube, dass der Prozentsatz an Einnahmen durch Pay-Per-View-Käufer oder Netflix-Abonnenten, whatever, eine relativ kleine Rolle spielt, sondern ich glaube eher, dass man dann nochmal über Werbedeals, über, wie gesagt, über Reichweite, über Social Media, da nochmal mehr Geld verdient. Ich glaube, das ist einfach ein Grund. Deswegen brauchen wir das als Hardcore-Fans? Nee, wahrscheinlich nicht, weil da meistens nicht viel passiert. Aber ich glaube, für die Promotion selber ist das schon was, was die nochmal verkaufen können und womit die Geld verdienen können.
Und ja, und Big E darf noch auftreten, also von daher auch in Ordnung, den finde ich grundsympathisch. Eben, sondern noch Arbeitsplätze und noch, ja, sagen wir mal so, Pete Rosenberg muss ich auch nicht immer sehen, oder heißt er Pete, ja, ich glaube Peter Rosenberg.
Ja.
Ja, also kann man machen, muss man aber auch nicht schauen.
Nee, das ist ja das Gute, also wenn man nicht, ich finde es halt manchmal ganz nett, um warm zu werden, also um so ein bisschen reinzukommen, das habe ich jetzt auch bei den Watch Together wieder gemerkt, dass du einfach so, du kannst da ein bisschen erzählen, du kommst da wieder so ein bisschen in den Flow, du hast diese schönen Highlight-Videos irgendwie und du kommst ein bisschen in Stimmung, dafür finde ich das in Ordnung, aber es ist halt kein Muss und ich glaube, da muss man sich als Fan auch von befreien, dass man sagt, ich muss das jetzt gucken, weil das ist ja der Teil der Geschichte, so, nee, wenn du das andere Produkt verfolgst, den Rest des Produkts verfolgst, dann brauchst du es halt eigentlich nicht. Ja. Und deswegen, es ist ein Bonus. Ich glaube, es ist vor allem auch ein Bonus fürs Konto von den entsprechenden Promotions, die so eine Reichweite haben, dass sie das Ding auch verkaufen können. Weil darum geht's halt eben auch. Jo, machen wir weiter hier. Wir haben noch hier eine Frage von Romy und da wird gefragt, es geht um unsere Lieblingswrestler, Shaggy. Oft waren ja die Lieblingswrestler aus der Kindheit spätere Legenden mit langen Karrieren. Welche Wrestler oder Gimmicks habt ihr als Kind oder als Jugendliche geliebt, die dann aber relativ schnell von der Bildfläche verschwunden sind?
Da gibt es bei mir einige, die es auch, also allen voran, mein erster richtiger Lieblingswrestler war ja der Texas Tornado, Kevin Eric, der allerdings aufgrund anderer Dinge dann leider keine lange Karriere mehr hatte, Drogenprobleme und da wurde dann auch der Push abgebrochen und dann gab es ja leider auch den Selbstmord. Also das war jemand, den ich geliebt habe. Der hatte dann aber zu dem Zeitpunkt keine lange und keine große Karriere mehr vor sich. Andere Wrestler, die ich total gefeiert habe, war jemand wie Battle Cat zum Beispiel. Den fand ich super. Zum einen, weil er so einen coolen Namen hatte wie einer meiner Helden von Master of the Universe. Auf der anderen Seite war der ja auch jemand mit Maske im WWE-Ring Anfang der 90er, mit tollen High-Flying-Aktionen, akrobatischen Aktionen. Das war schon was Besonderes. Da hätte ich auch gerne mehr auch gesehen. Und aber der Charakter ist ja auch nicht weiter dann entwickelt worden. Das sind zwei, die mir ad hoc einfallen. Wer war es bei dir?
Ein ganz prominentes Beispiel, als mit Warrior. So, habe ich das erste Mal 90 oder 89, 90 gesehen und dann war der schon 91 wieder weg.
Naja, der war ja schon wieder zurück.
Und dann war er wieder zurück und dann war er wieder weg. Und dann war
das der gleiche Warrior, als er wieder zurückkam, ist die Frage.
Das ist die Frage, Shaggy. Nein, aber das war ja auch so. Es ist ja nicht so, als ob man die Karriere des Warrior jetzt so am Stück 5, 6, 7 Jahre verfolgt hätte oder so, ne? Das finde ich so ganz wichtig. Also das ist so, glaube ich, der Name, der mir da am spontansten einfällt. Ansonsten, wen hatte ich denn noch als, ja, Kevin oder Eric mochte ich auch, so, aber ja, da habe ich mich auch mal gefragt, wo ist denn der abgeblieben? Das war ja immer, bis man dann irgendwann, man wusste ja früher nicht, dass es noch andere Wrestling-Promotions außer der WWF gibt. Also von daher, ja.
Brian Pillman fand ich halt auch toll. Gut, der hatte dann, gab's den Push, aber auch da wäre mehr gewesen. Also der hätte mehr.
Die hätte man ja lange Zeit verfolgen können, ne?
Ja, also, die hatte man noch verfolgen können. Die war noch ein paar Jahre da, das stimmt. Aber so, ja, die von uns genannten, also Warrior hätte man ja auch noch verfolgen können. Der war ja auch noch, der war sogar im Spiegel zu sehen.
Ja, also, der war ja gerade wieder drin, da war er schon wieder weg, weißt du?
Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Ja, ja, aber Battlecat ist ein gutes Beispiel. Den fand ich toll. Der hat mir Spaß gemacht, aber dann war er weg.
Ja.
Und niemand weiß, was mit ihm passiert ist.
Nee.
Wahrscheinlich ist er jetzt wieder Cringer.
Ja, du bist auch Masters-Modus, ne? Hockstar fragt noch, könnte es heute noch einmal einen Ultimate Warrior oder einen Goldberg geben? Also einen Wrestler mit klaren Limitierungen im Ring, der trotzdem zum absoluten Topstar aufgebaut wird.
Hatten wir mit John Cena nicht jemanden, der schon ein bisschen limitiert war und zum größten der genannten wurde? Weiß ich nicht. Ansonsten ist es natürlich immer noch möglich. Natürlich ist das Fanverhalten anderes. Bei der WWE eher möglich, als bei AEW so jemanden dann so aufzubauen. Aber natürlich haben wir Fans, gerade auch durch das Internet, da wird ja oft dann auch schnell gemeckert, wenn dann jemand zum Star wird, der vielleicht charismatisch ist, aber schon sehr limitiert ist, dann könnte das irgendwann zu Problemen führen. Aber möglich ist das definitiv immer noch.
Glaube ich auch, wenn du den entsprechenden Setup hast. Wir sind es bei Jade Cargill, haha. Ich glaube, das geht. Ich glaube nicht, dass das bei AEW geht, weil du brauchst jemanden, der, du musst es ja kompensieren, ne? Und wenn du vielleicht nicht so gut im Ring bist, dann musst du es mit Charisma und Ausstrahlung und Gimmick vielleicht auch kompensieren. Was ist denn, also mal ganz blöd gefragt, was ist denn mit sowas wie, also wird nicht absolut Topstar sein, aber was ist mit dem Danhausen?
Da, wo hat er denn Limitierungen? Also Danhausen, ich bin ja der größte Danhausen-Fan, da gibt's nichts. Im Ring, ja, aber der wird jetzt nicht zum absoluten Top. Also der wird jetzt, ich glaube, den werden wir niemals in einer Riege mit Ultimate Warrior und Goldberg erwähnen. So.
Wahrscheinlich
nicht. Das nicht. Ja.
Nee.
Aber zeitweise hatten wir, ich meine, auch den sehe ich limitiert, das ist ein Jey Uso, der war ja auch kurzzeitig ganz oben so und ist ein Star, legitimer Star. Und der ist im Ring auch limitiert. So, also, aber jemanden, wir reden ja hier von jemandem, der es langfristig auch irgendwie schafft. Und ich meine, selbst solche Leute wie Obafemi, die sind im Ring ja auch gut, mehr als gut. Also der kann ja auch einiges im Ring, der kann auch gute Matches abliefern. Also der ist nicht so limitiert. Das heißt, es wird den Wrestler bestimmt nochmal geben, der wirklich so unglaublich charismatisch ist. Ich meine, The Rock war jetzt auch nicht der 5-Sterne-Wrestler. So. Aber der hat trotzdem auch solide Matches abgeliefert.
Ja, und du hast heutzutage natürlich auch ganz andere Art und Weise, wie du ins Wrestling reinkommst, ne? Also, wenn wir heute davon sprechen, oder ist jemand nicht so gut im Ring, dann sind die meistens immer noch bedeutend besser als der Standard-Mitkader aus den 80ern oder so. Ne? Oder auf ihre Art und Weise bringen eine ganz andere Athletik mit als gerade diese, ich sag's mal ganz böse, die aufgepusteten Bodybuilder, die wir damals gehabt haben. Würde man sagen, das war damals so die beste Zeit und so. Nee, die waren schon auch von ihren Matches her sehr oft sehr langweilig. Und da waren eben auch Limitationen da, allein aufgrund der Muskelmassen, die wir hier haben. Und Goldberg hat man damals einfach auch viel zu früh in den Ring geschmissen im Endeffekt und wollte ihn so präsentieren und hat damit auch vieles richtig gemacht. Zumindest um einen Hype zu generieren. Später hat man damit sehr viel falsch gemacht, muss man auch an der Stelle sagen. Und dadurch hat er eben auch ein paar Katscher mitbekommen. Nein, also kann möglich sein. Aktuell sehe ich das aber nicht, eben weil die Ausbildungsmöglichkeiten eine ganz andere sind und weil man ja auch darauf achtet, dass die auch ein ganz anderes Mindset haben. Also jemand wie Goldberg und Ultimate Warrior sind nicht nur limitiert im Ring gewesen, die waren ja auch Backstage problematisch. Und da
limitiert,
achtet man,
ja.
Ja, die waren sozial limitiert, sozusagen. Und da wird man heutzutage auch stärker darauf achten, dass du ja solche Persönlichkeiten eben nicht mehr so stark mit ins Boot holst und dass sie nicht so aufbaust, dass sie dann auch solche Dinge dann abreißen könnt.
Ich meine, ich habe John Cena angesprochen, Hulk Hogan haben wir jetzt nicht angesprochen, die gelten ja auch beide als limitiert. Aber frage ich mich, also ich meine, die haben auch ihrer Hauptzeit dann das Nötigste getan, so, aber also gerade auch ein Hogan hat ja auch in Japan Matches abgeliefert, wo er deutlich mehr gezeigt hat. Auch ein John Cena hat schon auch mehr in Matches deutlich mehr als seine 3 Moves oder 5 Moves da gezeigt. Also ja, trotzdem waren die auch in irgendeiner Art und Weise limitiert, aber das waren absolute Topstars. Und klar, sowas wie die beiden dann eher. Sowas ist auf jeden Fall definitiv möglich.
Ist Roman Reigns auch limitiert?
Wenn man sich seine Matches anschaut, würde ich ganz klar sagen, ja. Wenn man sich seine ältere Matches anschaut, würde ich wahrscheinlich eher sagen, nein. Auch der tut genau das. Der liefert halt das Match ab, was man von ihm sehen will. Ein Roman Reigns Match. Die sind auch alle relativ ähnlich. Und der ist sicherlich nicht, also ich würde sagen, Seth Rollins ist wahrscheinlich, wenn man sich zum Beispiel die beiden gegenüberstellt, der wahrscheinlich bessere Wrestler, wenn man so will, aber der kompaktere, größere Star ist dann trotzdem Roman Reigns.
Ja. Bin ich komplett bei dir. Ja,
trink übrigens alkoholfreien Wein übrigens, falls du dich fragst, was ich hier meine. Trink ja keinen Alkohol mehr. Leckeren alkoholfreien Wein.
Boah, ich habe mal ein alkoholfreies Weintasting gemacht. Da war keiner dabei, der mir wirklich geschmeckt hat.
Der schmeckt sehr gut. Hab ich, ja.
Muss man mitbringen. Vielleicht, Shaggy, fehlt uns auch einfach nur ein Hardcore Holly. Das fragt der Hockstein nämlich auch hier. Fehlt euch heute ein Wrestler wie eben Hardcore Holly? Also jemand, der gefühlt immer irgendwie noch auf die Pay-Per-View-Card rutschen musste, egal ob es sinnvoll war oder nicht.
Habe ich mich gefragt, ob das wirklich so war. Klar, der hatte dann, bei Rumble war der immer dabei. Bei Survivor Series, wo man auch insgesamt dann vielleicht mehr Leute brauchte, wenn dann diese Team-Matches waren, war der dabei. Aber ansonsten, der ist einmal mit auf eine Royal Rumble Card gerutscht gegen Brock Lesnar, weil es da ja auch eine Vorgeschichte gab. So die Verletzung von Hardcore Holly, die ihm Brock zugefügt hatte. Ansonsten, ja, der war halt auch Backstage, glaube ich, mal eine Zeit auch ganz wichtig, um auch einige Wrestler so ein bisschen, ja, zumindest nicht als sich ausarten zu lassen. Der war ja auch jemand, der dann auch gesagt hat, hier, halt mal die Klappe. So wird das hier gemacht. Und oder das auch hat im Ring
reingehauen.
Ja, oder das. So. Also, weiß nicht, ob es so, also ein Hardcore Holly wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben, aber ich habe nie ein Problem mit Hardcore Holly gehabt und ich weiß auch nicht, ob es so einen Wrestler gibt, dem, wo man sagen kann, der rutscht auf die Pay-Per-View-Card, weil er einfach so jemand ist wie Hardcore Holly. Das verstehe die Frage, aber ich kann sie nicht beantworten, richtig.
Nee, es gab immer mal wieder Matches, wo Hardcore Holly quasi ohne großen Aufbau mit auf die Karte geworfen wird. Aber das ist auch eben eine andere Zeit gewesen, auch gerade bei WWE, weil du teilweise da auch mehr Matches noch auf der Karte gehabt hast. Heutzutage ist es ja eben sehr kompakt und mit deinen 4, 5 Matches, selbst bei WrestleMania vielleicht mal 7 oder 8, wenn es hochkommt, das war ja früher schon eine ganz andere Geschichte. Und selbst so ein klassischer Mid-Kader haben wir ja ganz, ganz wenig nur noch. Auch diese Midcard-Spektakel, die wir da eben haben, die haben wir ja relativ selten eigentlich, sondern du hast sehr, sehr viele Titelmatches inzwischen bei Pay-Per-View-Cards oder halt eben große Geschichten. Und so leid es mir tut, bei beiden sehe ich jetzt einen Hardcore-Holly gerade nicht, weder bei den großen Geschichten noch bei den großen Titelmatches, oder?
Ja, also bei Titelmatches... Also
mal hier IC-Champion oder so, weißt
ja,
du? So,
also heutzutage gibt's ja auch so viel Gürtel, da kann er ruhig mal im Titelmatch auch dabei sein. Aber ich glaube, Hardcore-Holly wäre jetzt wahrscheinlich auch eher im Tag-Team unterwegs mittlerweile. Mit Damien Priest, check doch die beiden in den Tag-Team.
Genau, ja, unbedingt mit Damien Priest. Bevor wir gleich zu den AEW-Fragen kommen, wir haben auch hier so einen Frauen-Wrestling-Blog. Wir haben einen Bret Hart-Blog, das finde ich ganz witzig. Hier kam einmal die Frage von Romy, die fragt, Fantasy-Booking, Bret Harts große WWF-WWE-Rückkehr. Angenommen, Bret Hart hätte seine Karriere nie vorzeitig beenden müssen. Wie würdet ihr seine Rückkehr zur WWF-WWE booken? Wann steigt er wieder ein? Gegen wen fädet er? Wird er nochmal World Champion und gibt's am Ende sogar ein weiteres Match gegen Steve Austin?
Ja, gegen Steve Austin hätte es definitiv nochmal auch geben müssen, dann auch so ein Match, gerade in der Zeit, wenn er, sagen wir 2000, 2001 oder sowas vielleicht dann zurückgekommen wäre, ja gut, so lange war dann Steve Austin auch gar nicht mehr so richtig dann in großen Geschichten zumindest. Das war ja dann auch nicht mehr so lange. Aber 2003, ja, doch, also in die Richtung kann man noch gehen und dann nochmal The Rock, den hatte er noch nicht so richtig als Gegner. Das wäre noch was gewesen. Triple H ist ja dann auch groß geworden. Das hätte man auch nochmal aufgreifen können. Und man hätte auch, ja, dann auch ein Brock Lesnar, den haben wir auch schon angesprochen, der wäre ja auch in der Zeit ist er ja auch hochgekommen. Shawn Michaels war noch da, Kurt Angle, also es wären noch etliche tolle, große Geschichten möglich gewesen. Und ich hätte mir schon vorstellen können, dann ein Bret Hart, mit Hogan hat man es auch dann nochmal gemacht, oben nach oben zu pushen und ihm auch nochmal einen großen Titel auch zu geben. Da wären etliche tolle Matches gewesen und nochmal einen grünen Abschluss mit Steve Austin oder auch mit Shawn Michaels. Das hätte es auf jeden Fall irgendwie geben müssen.
Ich finde, erste Fehde musst du ganz klar gegen Vince McMahon machen. Hm? Ganz überdeutlich oder mit einem Adjutanten von Vince McMahon. Je nachdem, wann man ihn eben einsteigen lässt. 2-1 hätte ich nicht gemacht, dann wäre er mitten in die Invasion gefallen. Ja. Vielleicht wäre er der gute Kapitän gewesen für die WCW ECW Shaggy. Was meinst du? Da hätte man nicht ganz so viele WWFler rüberschieben müssen irgendwie in der Invasion Story.
Ja, hätte gepasst. Also klar, das hätte man machen können. Aber ich hätte vielleicht noch ein bisschen gewartet und ein bisschen später dann, wenn die unsägliche Invasion zu Ende gewesen wäre. Und ich hätte vielleicht, also Vince McMahon gegen Bret Hart wäre logisch gewesen, aber hätte ich nicht unbedingt im Ring sehen müssen. Aber ein möglicher Adjutant wäre ja ein Kurt Angle. Und Kurt Angle gegen Bret Hart, das wäre doch auf jeden Fall mindestens ein 5-Sterne-Match gewesen.
Wenn ich sogar 5,2
Punkte. Also ich hätte da bestimmt 5,25 Sterne. Die würde ich jetzt auch.
5,49.
Ja, 5,28.
Ja, genau. Also ja, genau so. Also wie gesagt, ich finde das eigentlich, ich hätte das ganz interessant gefunden, wenn da das Problem ist, aber das ist ja so ein Konstrukt, das ist ja immer das Problem an den Was-wäre-wenn-Fragen. Ne? Man nimmt sich so eine Was-wäre-wenn-Frage und wenn du drüber nachdenkst, merkst du erstmal, was dann auch noch für einen Rattenschwanz da dran hängt. Ne? So, wenn Bret Hart jetzt zurückkommen sollte und seine Karriere ist nicht beendet, was ist denn eigentlich mit Owen Hart? Also lebt er dann auch noch in diesem Szenario, in diesem alternativen Universum und ist er noch da? Dann könntest du natürlich auch mit dem eine Geschichte erzählen über Umwege. Ne?
So müssen, ja.
Wenn er tot ist, was machst du dann?
Was machst du? Ich hätte noch eine coole Idee, aber das klingt, also ich klinge auch ein bisschen blöd, aber das fände ich auch irgendwie ganz spannend. Noch ein bisschen warten und ihn dann vielleicht in eine Geschichte, in so ein Tag-Team-Match, Multi-Man-Match gegen einen Nexus oder so zurückholen. Irgendwie sowas. Aber so eine blöde, das ist eine blöde Idee. Nee, sowas nicht.
Wer würde sowas machen? Ja, vielleicht mal auch noch Daniel Bryan da mit rein, der vorher entlassen wird, oder?
Ja, stimmt, das wäre auch möglich. Stimmt.
Und dann am Ende verliert der Nexus nämlich.
Das klingt blöd, das machen wir nicht.
Ja. Und dann fragt der Oliver noch hier, der hat sich die Hogan-Doku auf Netflix angeschaut. Übrigens dazu auch sehr schöne Podcasts bei uns, bei Patreon, Steady und bei YouTube für Kanalmitglieder. Da haben wir die ja nochmal sehr, sehr ausführlich beleuchtet. Und er schreibt auf jeden Fall, nach der Hogan-Doku habe ich den Eindruck bekommen, dass Bret Hart oft sehr verbittert wirkt. Mit manchen Aussagen über damalige Kollegen und auch Beleidigungen tue ich mich wirklich schwer. Wie seht ihr das?
Ja, also man kann den Eindruck bekommen, dass Bret Hart in einigen Stellen verbittert ist, kann man aber auch total nachvollziehen, so wenn man sich seinen Werdegang auch anschaut, dass er da vielleicht verbittert ist. Einige, die mit ihm gesprochen haben, sagen ja auch, dass er gerade, wenn man ihn auf einige Personen anspricht, da besonders kritisch ist und was eher für auf eine Verbitterung zurückzuführen ist, als dass er jetzt irgendwie das objektiv betrachtet. Aber okay, wer will es ihm verdenken?
Der Mann hat auch echt viel Scheiße erlebt. Also muss man auch hier ganz klar sagen. Also egal, ob es jetzt das eigene plötzliche Karriereende ist, der Tod deines Bruders, dann auch die Backstage-Politik, die es ihm nicht leicht gemacht haben, deine eigene gesundheitlichen Probleme, Motorradunfall und keine Ahnung was, der hat halt auch einen harten Lebensweg einfach hinter sich. Und das kannst du auch nicht alles so beiseite wischen. Ich fand manche Sachen auch übertrieben. Aber so ist er halt. Und so hat er, diese Richtung hat sich das Leben bei ihm entwickelt und in so eine Richtung hat sich eben sein Charakter auch entwickelt. Ich glaube nicht, dass der jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzt und sagt, ah, Hulk Hogan, ne, und keine Ahnung was. Aber dass er nicht gut auf Hulk Hogan zu sprechen ist, das war doch klar. Und dass er auch einen Hulk Hogan als jemanden sieht, der seiner Karriere geschadet hat, und das ist auch klar. Also, und ich kann auch verstehen, dass wenn dich jemand so viel Geld kostet wahrscheinlich und so viel Ruhm und Ehre, dass du dann nicht irgendwann sagst, ja, nee, das ist halt ein netter Typ, weil jetzt gerade Netflix um die Ecke kommt und dich interviewen will. Ist er da verbittert in einigen Bereichen? Ja, klar. Aber wer will es ihm verdenken?
Eben, also, wer will es ihm verdenken? Man kann es total nachvollziehen. Also, absolut. Also, wenn jemand verbittert sein darf, dann ist es doch bitte auch schön Bret Hart.
Ich frage mich halt eher, also was man sollte ja auch meinen, dass man vielleicht so ein bisschen Selbstschutz betreibt. Also, weil man könnte auch einfach sagen, so ich halte mich halt komplett da raus. Aber das macht er dann ja auch nicht. Ne? Ja. Ist schwierig. Deswegen. Gut, das Thema haben wir auch abgeschlossen. Erstmal gerade schauen. Wir haben noch so ein anderes Gedankenspiel, genau, hier vom Ultimate Warrior. Der hat mich noch geschrieben: Stellt euch vor, TKO verkauft die WWE im Jahr 2028 an einen zweiten Tony Khan. Also an jemanden, der Wrestling-Fan ist und weniger auf Aktionäre achten muss, würde sich WWE spürbar verändern? Was würde sich ändern und wie lange würde das dauern, Shaggy?
Da würde sich eine ganze Menge verändern. Also dann würde man nicht mehr den Eindruck bekommen, dass Geld das Wichtigste ist, dass Profit das Wichtigste ist, sondern da geht's dann endlich wieder ums Wrestling. Road Dogg, den ich auch nicht immer so geschätzt habe, hat ja jetzt vor kurzem auch gesagt, das ist jetzt irgendwie keine Wrestling-Liga, die Gewinn erwirtschaften will, sondern eine Wirtschaftsfirma, mit die Wrestling auch zeigen. Irgendwie sowas. So ähnlich hat er es gesagt. Also man merkt es ja bei allem, bei wirklich allem, dass es hier ums Geld geht. So, und das ist natürlich schwierig dann als wenn man das als Wrestling-Fan betrachtet, es ist einfach ein Riesenkonzern und es geht ums Geld. So, Punkt. Wenn es ein Wrestling-Fan machen würde, klar wäre das anders. Klar wäre das vielleicht auch wie die Anfangsphase bei AEW mit anderen Namen, die man hier hätte. Und das Produkt wäre sicherlich für uns ein besseres. bis der Wrestling-Fan, der das führen darf, dann denkt, oh, ein bisschen Geld könnte ich damit ja auch verdienen. Oh, das funktioniert. Ich sollte vielleicht noch mehr Geld verdienen. Am Ende, ich meine, es geht meistens ums Geld und dann sieht es am Ende halt auch so aus.
Also, es ist ja keine Wrestling-Promotion, es ist ein Wohlfahrtsunternehmen. Die wollen alle irgendwo Geld verdienen. Die wollen auch ihre Tickets verkaufen, die wollen ihre Streams verkaufen, die wollen ihr Merch verkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, es wäre, weil du ja hier konkret sprichst, von 2028, wenn TKO das Ding verkaufen würde, ich glaube, es wäre verdammt schwer, dieses ganze Unternehmen in eine ganz andere Richtung zu lenken. Weil allein dadurch, dass das Unternehmen eben an der Börse notiert ist, hast du den Druck. Du kannst nicht einfach sagen, ja gut, jetzt heute mal machen wir was vollkommen anderes. Wir machen keine Saudi-Shows mehr, wir machen dies nicht mehr, wir machen das nicht mehr. Dann rauscht dir dein Aktienkurs in den Keller, damit womöglich auch die weiteren Einnahmen, die du hast, was wiederum bedeutet, dass du an anderer Stelle sparen musst. Und dann musst du auf einmal Leute rausschmeißen, sei es jetzt Wrestler, du musst dir noch mehr Kürzungen verlangen oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, dass du einfach sagen kannst, wir holen Tony Khan 2, und der stellt jetzt das alles um. Auf einmal mal wieder das perfekte Wrestling-Produkt bei WWE, weil das war es ja auch noch nie. Als börsennotiertes Unternehmen hast du andere Auflagen, du hast andere Pflichten den Aktionären gegenüber. Und nachdem man das dann ja selbst 2028 schon über viele Jahre so gefahren ist, wirst du das Ding nicht einfach in eine andere Richtung lenken müssen, sondern du wirst das über Jahre hinweg verändern und anpassen müssen. Und wenn du irgendwo was wegnimmst an Einnahmen, wirst du an andere Ecke wieder versuchen müssen, mehr Geld zu verdienen, weil ansonsten gerät das ganze Ding in Schieflage. Ja, und dann können wir noch so oft sagen, ach guck mal, jetzt haben wir die 5,5 Sterne-Matches hier endlich. Aber wenn das Unternehmen dann nach 2 Jahren den Bach runtergeht, weil die Einnahmen nicht mehr stimmen und weil die Aktienkurse den Bach runtergehen, dann haben wir da auch ein Problem. Also von daher, ich glaube, das ist viel, viel, viel komplexer, als wir uns das ausmalen. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie so im Business-Sinne so gut ist, sonst würde ich wahrscheinlich deutlich höhere Preise für alles aufrufen, was ich mache.
Vielleicht könnt ihr uns ja helfen, liebe Hörende. Spendet uns Geld und wir kaufen dann irgendwann die WWE. Und dann wird das Headlock-Team sich quasi um WWE kümmern.
Ich mache dann hier den, was willst du machen, Shaggy?
Ich mache den Don Callis. Ich manage dann 80% des Rosters einfach.
Okay.
Und Markus Grunemann macht die Buchhaltung.
So. Ich glaube, der macht die Datenanalyse.
Der macht die, auf jeden Fall die Datenanalyse. Das macht
David macht das Merchandise.
Ja.
Der Kai sitzt irgendwo und betrinkt sich. Vielleicht eine passende Frage, die wir auch dazu haben, Shaggy. Der Oliver.
Zu Kai auch.
Was?
Zu Kai.
Nee, nicht zu Kai, aber zu dem Gedankenkonstrukt, was wir hier gerade aufbauen, hat der Oliver gefragt, könntet ihr euch noch einen Einstieg ins Wrestling vorstellen? Egal ob als Wrestler, Manager, Kommentator oder hinter den Kulissen, wäre das was für euch?
Also ich hab da ja mal reinschnuppern dürfen auch. Ich veranstalte ja auch immer noch einmal im Jahr eine Wrestling-Veranstaltung mit der WXW dann auch zusammen und hab ja mal auch in der Wrestling-Schule auch trainiert, ein halbes Jahr in Berlin damals, mit dem Wunsch, in das Business einzusteigen. Hab gemerkt, also Wrestler, nee, das schaffe ich nicht, das schaffe ich körperlich nicht, das kriege ich nicht hin. Und hab ja auch mal kommentieren dürfen und hab ja auch viel hinter den Kulissen blicken dürfen. Das ist schon eine Veranstaltung, habe ich ja sogar auch als Booker mit damals mit Walter zusammen mir anschauen dürfen. Das war ja auch schon ganz witzig. Das war dieses Wrestling Deutschland, hieß das sogar, wo dann beim Karat so ganz viele andere Promotions da mit dabei waren, die ja dann auch mit eingewirkt haben. Da ging es eher
nicht mal so gut, wenn man ehrlich ist.
Da ging es eher um diese Battle Royale, die wir da auch insgesamt hatten. So, da haben wir nur gesagt, hier, ihr drei seid die Letzten. So, alles andere davor ist egal. So, das war's. Aber ja, also schön ist es da auch so wie es jetzt bei mir ist und dann zwischendrin mal zu podcasten und darüber zu reden, damit ja auch dann ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist fein für mich. Ich glaube, Kommentator hätte ich mal überlegt, aber das wäre es auch nicht gewesen. Also wenn überhaupt, hätte ich mal, glaube ich, könnte ich eine Rolle als Manager. Also ich finde diesen Vergleich mit Don Callis ist jetzt nicht, weil er so viele Leute managt, sondern so, ich wäre ein böser Wrestling-Manager. Das könnte ich mir vorstellen.
Hat jemand anders sich schon mit Don Callis verglichen, außer du dich selbst?
Nee, bis eben hatte ich es auch nie vor, weil ich da eigentlich weiß nicht, ob ich den Vergleich überhaupt so mag. Ich meine jetzt nur, wenn ich, also ein böser Wrestling-Manager, das könnte ich mir mal vorstellen, aber dafür fehlt mir auch einfach die Zeit. Und ganz ehrlich, ja. als ich muss ja auch Geld verdienen als Selbstständiger, du ja auch. Also ich glaube, man würde jetzt in Deutschland als Wrestling-Manager würde man jetzt nicht so viel verdienen, dass man davon leben kann.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Kannst du als Wrestler ja auch nicht. Kannst du eigentlich als Promoter ja schon auch nicht.
Eben. Und also ich meine, ich habe ja auch so ein paar Jahre da reingeschnuppert, ne, damals bei der WXW und so, ne, dann die Comedy-Interviews gemacht, dann mal hier Kickoff-Panel gemacht und keine Ahnung was, ne? Da war ich ja schon so ein bisschen damit auch mit drin, ne? Und auch in der Rolle, in der ich mich auch gesehen hätte, ne? Sei es jetzt als Kommentator, das hätte ich gern gemacht, hat sich damals nicht ergeben, was auch daran liegt, ich weiß, dass WXW auch immer wieder gesucht hat, aber dann auch immer unter der Prämisse, dass man halt mitreist sozusagen. Und ich bin ganz ehrlich, so gerne reise ich nicht. Ich bin nicht so gerne unterwegs. Ich bin ein relativ sesshafter Mensch, der mal reisen, das ist okay, gerade als ich noch jünger gewesen bin. Aber jetzt inzwischen bin ich halt hauptsächlich gern zu Hause, weil ich da meine Familie habe und weil ich gern immer da bin, wenn mein Sohn da ist. Weil ich finde, das ist das Wertvollste, was man hat. Und ja, man kann natürlich auch sagen, ja, dann kannst du ja den Sohn mitnehmen und bla bla, aber will ich nicht. Und deswegen, also wenn, sag mal so, wenn man heutige Möglichkeiten und Kontakte hätte und ich wäre noch 20, 25 und hätte wirklich diese Zeit und jetzt auch ein bisschen mehr Know-how, als ich das damals gehabt habe, dann vielleicht. Jetzt aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr. Nee. Also, das klingt jetzt so desillusionierend, Shaggy, oder? Also außer WWE klopft an, also dann irgendwo, aber nicht in Deutschland, sondern irgendwo gerne in den USA oder AEW klopft an.
Ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich in die USA ziehen wollen würde dafür. Das glaube ich, würde ich auch nicht machen.
Würde ich auch nicht
machen. Würde ich auch nicht machen wollen. Aber ja, also je nachdem. Ich habe ja immer mal Bock, mit dir nochmal irgendeine Wrestling-Show zu kommentieren oder irgendwie sowas zu machen. Also sollten jetzt irgendwelche Promoter da sein und ihr wollt uns, könnt uns haben. Olaf macht's umsonst, reist nur nicht so gerne und ich hätte gern Geld.
Ich will auch Geld.
Ach so.
Bei einmaliger Geschichte kann man auch ein Auge zudrücken. Aber es ist halt einfach auch verbunden mit viel Zeit. Und viel Zeit haben wir beide nicht mehr, Shaggy. Ich meine, wenn ich jetzt zu dir sage, komm, nächste Woche haben wir hier die Tourstops am Wochenende da, da und da. Also du hast doch garantiert Auftritte. Und ich habe Artikel und andere Themen, die ich bearbeiten muss. Und ein Kind.
Also, ja, kann ja nicht einfach so irgendwo hin. Kann ja dich auch nicht einfach mal so in der Woche besuchen. Das mache ich ja auch kaum. Gar nicht.
Nee, das geht. Ich bin da zu Hause.
Ich war bei ihm. Ich war bei Olaf jetzt. Wir haben gar keine Fotos gemacht, fällt mir da gerade auf.
Doch, wir haben zwei Fotos gemacht, Shaggy.
Aber du bist nicht mit drauf.
Das nee, das stimmt. Du warst mit meinem Sohn drauf.
Weil dein Sohn tatsächlich also mehr Zeit mit mir verbracht hat als Olaf selber, glaube ich.
Stimmt doch gar nicht.
Aber fast. Gefühl.
Ja, weil er mit dir spielen wollte, deswegen.
Ja, mit mir kann er cooler spielen als mit dir scheinbar.
Ich bin ja auch der Papa, weißt du. Da muss man immer auch erziehen dabei. Hast du auch erlebt, wo er dann da bockig gewesen ist?
Bei mir war er nicht bockig.
Nee, bei dir nicht, weil du der nette Onkel bist, Shaggy. Deswegen, das ist ja mal das Ding. Das hat man uns ja auch erklären lassen aus entsprechender Stelle, dass sich Kinder bei den Eltern viel mehr daneben benehmen, weil sie genau wissen, dass sie die unabwendbare und unerschütterliche Liebe ihrer Eltern haben. Und deswegen dürfen Dinge machen, die man sonst nicht machen darf.
Richtig so.
So. Anderes Thema. Der Oliver fragt noch, welche TV-Shows gefallen euch mit Han am besten? Er hätte gern ein Weekly Ranking.
Also wir nehmen jetzt aber nur die großen amerikanischen Shows mit dabei. Ich lasse mal Ring of Honor, New Japan und sowas auch weg. Zumindest Triple A würde ich gerne hinzunehmen, weil das könnte, komm aber jetzt, fangen wir unten an. Also ich würde aktuell leider sehr nach unten gerutscht, habe ich zwei Shows und zwar muss ich leider Impact da auf jeden Fall hinpacken. TNA, die Impact-Shows, die gefallen mir gar nicht mehr. So ganz, ganz innerhalb von 3 Monaten ganz nach unten gerutscht, aber natürlich nicht ganz unten, denn SmackDown gehört auch mit auf diese Stufe. Und zwar wird sich das aber jetzt verändern, wenn SmackDown wieder auf 2 Stunden zurückkehrt. Dann ist es schon ein besseres Produkt als jetzt in den 3 Stunden. Das auf jeden Fall. Dann, also ich weiß nicht, ich schaue tatsächlich aktuell Collision fast lieber als Raw. Ich weiß nicht, aber das wechselt es auch so ein bisschen. Deswegen stelle ich die auch mal auf eine Position. Und auf 1 habe ich auch 2 Shows, Dynamite und Triple A. Die wöchentlichen Shows. Das sind so meine Top 3 mit jeweils 2 Shows.
Du hast NXT vergessen. Was packst du das noch?
NXT gibt's ja auch noch.
Ja. So. Ich habe mich gerade gedacht, als du sagst hier, ja, so ganz unten habe ich 2. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt weiß ich, was es ist.
Ja, NXT fand ich ja auch sehr, sehr gut. Aber man muss da ganz ehrlich dazu sagen, die Verluste, die man hatte, die Leute, die man ans Hauptroster verloren hat, die Lücken sind bei weitem nicht gefüllt worden. Im Gegenteil, das kommt mit nach unten. Vielleicht sogar... Ja, da sind einige Geschichten, die mir wirklich gut gefallen. Tatum Paxley, die vielleicht ja jetzt auch ins Hauptroster wechselt, die gefällt mir richtig gut. Generell die Damendivision, mal abgesehen von Lola Weiss, mit der ich nicht so viel anfangen kann, die Damendivision eigentlich tragen sollte, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also trotzdem, das reicht irgendwo unten zwischen. Es gibt eine 2,25. Platz 2,2.
Okay. Also bei mir ist auch, also bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Also ich würde tatsächlich Raw ein bisschen höher ansiedeln. Bei mir ist ganz unten, ich finde momentan NXT ultra langweilig. Hm. Also wenn es Headlock nicht geben würde, wäre NXT das Letzte, was ich als erstes streichen würde. Impact hat sich auch seit dem Start bei AMC sehr in die falsche Richtung entwickelt, in meinen Augen. Und auch anscheinend hinter den Kulissen scheint es ja da auch wie Kraut und Rüben zu laufen, wenn wir jetzt den Abgang von Steve Macklin sehen irgendwo. Deswegen, das packe ich beides dahinter. Dann Collision finde ich nett, würde ich aber tatsächlich dann eine gute Stufe drüber setzen. Also ich schaue mir das an und ich fühle mich da aber noch unterhalten. SmackDown ein bisschen höher als Collision, weil ich da ein bisschen mehr emotional investiert bin, auch wenn das Produkt gerade nicht gut ist. Und bei mir wechseln sich, also da Triple A, dann da drüber, auf jeden Fall. Und wenn wir dann weitergehen, nach ganz oben, da wechseln sich Raw und Dynamite so ein bisschen ab, abhängig auch davon, wie gerade meine Geisteshaltung ist, so. Bei Dynamite hast du halt einfach das beste Wrestling. Du hast dann lange Matches dazwischen. Aber da muss ich auch ein bisschen Muße für haben. Genauso schaue ich mir halt gerne Raw an, weil das halt für mich ganz oft auch einfach so ein bisschen dahin float, weißt du? Das schaue ich mir dann an und fühle mich so ein bisschen unterhalten, aber ich verpasse eben auch jetzt nicht was, wenn ich mal eine Minute aufs Handy gucke oder so. Weil man hat schon mal so ein bisschen anderes Schauverhalten. Und deswegen würde ich die beiden aber an eins und anderthalb packen. So.
Man merkt, wie arg man doch die zwei ja wirklich tollen Shows, AW Dark und AW, wie ist das andere? Auch Dark? Wie ist die andere Show? Gab es doch zweimal.
Zero, ich weiß nicht.
Nee, ist nicht Dark, keine Ahnung.
Elevation, oder?
Was? Dark Elevation, genau, ich glaube so in der Art. Da merkt man doch, dass man die irgendwie vermisst, oder? Das waren schon die Shows, die ich am liebsten mochte.
Ja. Dann fragt Hockstar hier noch, welche Matchart würdet ihr am liebsten überspringen oder auslassen? Gibt es einen Matchtyp, mit dem ihr grundsätzlich sehr, sehr wenig anfangen könnt?
Es gibt ein Matchart, die ich gerne überspringe. Und zwar warte ich bei den WWE Wargames Versionen, bis alle im Ring sind. Ja. Da passiert vorher nichts. Das bis dahin, aber dann ist es auch okay und unterhaltsam. Ist ja vorher auch schon unterhaltsam, aber da passiert halt nichts vorher. Und ich mag halt im Regelfall, da gibt es halt Ausnahmen, weil es gibt einige gute, aber Last Man Standing oder Last Woman Standing Matches.
Echt?
Ja, ist nicht so mein Fall.
Mag ich eigentlich ganz gern. Also ich finde, sehr viele On-A-Pole-Matches sind natürlich Quatsch. Muss man hier sagen. Na, ich überlege gerade. Also, nee, ich glaube bei mir sind es tatsächlich On-A-Pole-Matches. Alles, wo du irgendwie jemanden irgendwo einsperren musst. Also, keine Ahnung. Weißt du noch diese mit der Hockey-Zelle und all so ein Quatsch? Auch dieses Shark Cage über dem Ring angebracht, finde ich Quatsch.
Aber die gibt's ja alle auch nicht so oft. Aber Last Man Standing gibt's ja ständig.
Ja, so aber Last Man Standing kann auch richtig geil sein.
Ja, aber ohne Pole-Matches auch. Also wenn du einen Bergbau-Handschuh auf den, das ist ja das gebräuchlichste. Coal Miner's Glove, heißt es so, Match?
Ja, Shaggy.
Ja. Das ist schon krass, wenn du so einen Bergbau-Handschuh in der Hand hast und damit zuschlägst.
Ja, vor allem dann in die Nieren. Immer in die Nieren.
Oder eine Judy Beckwell irgendwie an so einen Pole hängst oder auf einen.
Und ein Forklift-Match. Ja, nee, also da waren schon viele Quatschmatches dabei, ne? Also On a Pole auf jeden Fall, King of the Mountain, also ne? Ja, es generell, wenn es halt überladen ist, wenn es zu kompliziert wird, weißt du?
Ja, es gibt eine Matchart, die ist auch immer gleich, auch immer überladen, das sind die Roman Reigns Matches. Sind das schon Gimmick-Matches?
Die Tribal Combat und sowas, ja.
Ja, die generell, Roman Reigns, ein generelles Roman Reigns
Match. Nee. Das zählt nicht. Okay. Wir kommen mal noch hier ganz fix zu einem AEW-Block. Ein paar Fragen haben wir noch übrig.
Ja.
Thomas, der zweite fragt, sind die AEW Women's Tag Team Titles schon verpufft? Nach dem Turnier und Titelgewinn der Babes of Wrath schien die Division kurz Fahrt aufzunehmen. Inzwischen dominieren da eher Squash-Matches mit den beiden großen Damen hier. Etablierte Teams spielen kaum eine Rolle und echte Konkurrenz wirkt rar. Ist die Division bereits jetzt in Stocken geraten?
Divine Dominion, so heißen die beiden ja auch.
Ich will immer Divine Divinity sagen. Das ist ein Videospiel. Ja.
Megan Bain, Lena Cross.
Genau.
Ja, also es funktioniert immer. Es ist jetzt nicht so dieser Hype, der am Anfang, als die Titel neu waren, da war, wo man ja auch viele zusammengewürfelte Teams haben. Und die Babes of Wrath waren ja auch ein zusammengewürfeltes Team im Grunde auch, die aber trotzdem auch miteinander funktioniert haben. Ganz klar. Das hat schon funktioniert. Und da hatte man auch ein paar Herausforderer an Teams. Hat man ja jetzt auch mit den Birds, wie heißen die? Brawling Birds.
Brawling Birds, ja.
Die man aber eher jetzt im Single-Bereich erstmal eingesetzt hat. Aber ich denke mal, jetzt in England wird das große Match der beiden Teams dann auch geben. Dann vielleicht auch mit dem Titelwechsel. Und es sind ja auch genug Damen da, mit denen man noch wieder was aufbauen darf. Es ist ein bisschen Er hat ein bisschen Fahrt abgenommen, ja. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Vielleicht ein bisschen stockt es ein klein wenig, aber ich sehe da jetzt noch immer noch Potenzial in der Damen-Tag-Team-Division. Man muss sich da aber wieder mehr konzentrieren und darauf wieder mehr setzen. Ich glaube, hätte man die Brawling Birds jetzt nicht im Singles-Bereich gebraucht, weil einige andere Damen ausgefallen sind oder eine Pause eingelegt haben, dann wäre da auch eine andere Fahrt drin gewesen.
Ja, jetzt ist das Match gegen TJ hier mit den Divine Dominion, darf ich nicht vergessen, das hat man auch bei Collision gehabt. Aber ich sehe es also wie du, wir haben natürlich auch gerade jetzt sehr starken Fokus auf das Owen Hart Tournament, dadurch halt ganz viele Frauenmatches, die irgendwie da quasi erzählt werden und worüber du auch Story-Inhalte quasi verpacken musst. Ich finde aber Divine Dominion zuletzt auch nicht so überzeugend. Auch als Monster-Team gefallen mir die nicht so 100%. Also habe ich ja sehr schlimm bei Double or Nothing, bei der Buy-In-Show drüber geschimpft. Ich hoffe, da kommt einfach noch mehr. Ich glaube, dass da gerade ein ganz anderer Fokus liegt, was das angeht. Und ich glaube auch, dass man damit Richtung All-In ein bisschen was mehr zaubern kann. Und Frauke hat hier gefragt, erstmal ganz viele Fragen zu Damen. Das finde ich auch mal ganz schön, ehrlich gesagt. Wer ist eure Lieblingswrestlerin damals und heute?
Gute Frage, habe ich mir schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht. Also ich muss ja zugeben, ich hatte mal eine Zeit, in der ich ein ganz großer Paige-Fan war. Die mochte ich sehr, weil die auch wirklich was ausgestrahlt hatte. Würde ich heute nicht mehr als meine Lieblingswrestlerin auch bezeichnen. Aber ich mag zum Beispiel, gerade wenn man sich, also ich habe sie ja vorhin schon mal kurz erwähnt, Tatum Paxley finde ich toll. Ob sie jetzt meine Lieblingswrestlerin ist, weiß ich nicht. Aber man hat auch wirklich einige tolle Wrestlerinnen bei der WWE unter Vertrag. Es gibt aber auch einige tolle Wrestlerinnen bei AEW. Und Mercedes Moné ist jetzt zum Glück auch wieder zurück und sieht, dass die gefehlt hat. Aber wenn ich mich aktuell auf eine Lieblingswrestlerin festlegen müsste, dann ist es natürlich Shotzi. An der komme ich natürlich nicht vorbei.
Die ist jetzt MLW Women's Champion geworden, oder?
Yes. Ja, genau.
Ich mache das ganz kurz. Damals Lita, total. Team Extreme fand ich super. Heute Rhea Ripley. Gar geht gar nichts dran vorbei. Rhea ist super, ist aber dicht gefolgt von Soruka tatsächlich.
Und ja, ich finde Soruka, also ich weiß nicht, ich finde, die hat man ein bisschen verfrüht hochgeholt. Die gefällt mir noch gar nicht, die funktioniert noch nicht und ihre Matches wirken auch nicht so, wie sie bei NXT funktioniert haben, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Bin ich bei dir. Aber ich finde die trotzdem gut. Das ist ja das Schöne, wenn man jemanden mag, dann kann man auch über Schwächen hinwegsehen, Shaggy.
Genau, aber ein Shotzi hat zum Beispiel keine Schwächen.
Nein, Shotzi hat nie eine Aktion falsch gemacht irgendwie. Niemals. Io Sky würde ich auch noch mit dabei.
Ja, voll. Io Sky auf jeden Fall auch.
Ja. Und welche Wrestlerin hat aktuell das größte Star-Potenzial? Das bedeutet, ich kann jetzt nicht wieder Rhea Ripley sagen, oder?
Naja, gut, muss man aber. Auch wenn sie WWE ein bisschen dran gekratzt hatte mit ihrem Booking, muss man das schon in dem Fall auch insgesamt sagen. Mercedes Moné natürlich auch.
Ja.
Eine Charlotte Flair irgendwie ja auch immer. So eine Becky Lynch irgendwie ja auch. Aber trotzdem war bei allen jetzt ein irgendwie auch. Bei einer Rhea Ripley würde ich sagen, ja.
Ich glaube, wir vergessen ja auch den Toni Storm übrigens an der Stelle, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich finde auch, dass die jemand ist, die da Star-Potenzial auf jeden Fall mitbringt. Aber ich glaube, das ist so groß haben. Also wenn es von 9 Leuten, wir haben ja Mella und ich jetzt auch dafür Supporter, haben wir ja Podcast gemacht über die nächste Generation. Da sprechen wir auch über Leute wie zum Beispiel eine Kendall Gray, der man extrem viel sieht, offensichtlich gerade. Mella spricht da auch über jemanden wie Jade Nero zum Beispiel hier aus Deutschland, die auch gerade massiv gepusht wird. Also da haben wir nur die Empfehlung, alle mal reinhören und Supporter werden, weil da sprechen wir wirklich dann auch genau über so dieses Thema.
Ja, Kendall Gray, der würde ich wirklich sehr, sehr viel Star-Potenzial auch sehen. Da stimme ich überein.
Die ist halt sehr, sehr gut im Ring einfach. Die braucht noch so ein bisschen, die braucht noch ihren Charakter so ein bisschen, aber das wird. Und die ist halt richtig gut. Und das merkst du halt eben. Die lernt auch sehr, sehr schnell. Welche Promotion präsentiert Frauenwrestling derzeit am besten?
Ja, also ich würde da immer, das, was ich seit 2-3 Jahren sage, würde ich immer noch bei Stardom bleiben. Ich finde, da sind etliche wirkliche tolle Wrestlerinnen, tolle Matches, die man da auch sehen kann, wenn man das schaut. Man wird ja jetzt bei Forbidden Door auch ein paar Stardom-Wrestler in der tollen Geschichte mit Tekla auch und anderen auch dabei haben. Also Frauenwrestling und Stardom, das ist, glaube ich, so das Nonplusultra.
Ja, Pro Wrestling Eve kann man ja auch noch.
Ja, auch gut, ja.
Einem Atemzug nennen. Aber klar, und wenn man jetzt fragt hier, Shaggy, WWE oder AEW, wenn ich die Pistole auf die Brust setze?
Da kommt doch immer ganz drauf an. Also da hat AEW schon ordentlich aufgeholt, aber die WWE hat auch so weit Vorsprung gehabt, gerade was auch die NXT-Damen anbetrifft, die man oben hatte. Man macht da auch vieles nicht richtig bei der WWE, aber trotzdem, insgesamt wird das Roster der Damen stärker bei WWE.
Ja, sehe ich auch so. Ich finde auch gerade, auch wenn ich jetzt sehr über NXT schimpfe, ich schimpfe nicht über die Damen. Ich finde, dass die Damen jetzt gerade speziell, wenn du jetzt diese Woche anschaust, was da Kelani Jordan und Kendall Gray abgerissen haben. Das war ein fantastisches Match, ne? Und da hat man wirklich großes, großes Potenzial, was das angeht. Und dann hast du halt daneben, das ist halt der Evil daneben, ne?
Ja, der ist ja auch, also ich finde Evil,
ja, der ist ja auch gut, ist auch
ich finde den deutlich unterhaltsamer als als hier bei New Japan, ja, in den letzten Jahren.
Weil er keinen House of Torture daneben hat und weil die Matches nicht alle gleich sind.
Also dann lieber ihn als aktuell, also ein Mason Rook und ein Cam Hendricks, die funktionieren in ihrer Position noch nicht, gar nicht.
Nee.
Dann doch lieber Naraku. Naraku, so rum.
Ich hab auch ständig die Vokale vertauscht bei dem Namen. Dann wird hier noch gefragt, das ist eine längere Frage, wie würde die Wrestling-Welt ohne AEW aussehen? Welche Auswirkungen hätte das auf die Branche gehabt? Welche heutigen AEW-Stars wären stattdessen bei WWE gelandet und welche Rollen hätten sie dort vermutlich eingenommen?
Wir hätten sicherlich die Young Bucks irgendwo in der Midcard so verschwinden lassen dort. Man hätte auch bestimmt einen Kenny Omega da auch mal gehabt, ob Hangman Page dann da gelandet wäre. Ein MJF, der durfte sich ja bei AEW entwickeln. Ob der da bei der WWE diese Entwicklung hätte nehmen dürfen, ist halt die Frage, um ihm das die Chance gegeben hätte. Der ist ein toller Star und der gehört da auch hin, wo er jetzt ist. Aber ob er die Möglichkeit bei der WWE bekommt, ist dann weiter fraglich. Namen, die halt schon in Japan groß waren, wie die Young Bucks oder Kenny, da eher. Und man hätte trotzdem da, glaube ich, man würde auch nochmal eine andere WWE sehen, weil die werden ja ohne Konkurrenz dann auch da und könnten machen, was sie wollen. Die Wrestler würden weniger verdienen, als sie es nicht jetzt ohnehin schon teilweise tun, weil es einfach keine Konkurrenz gibt. Man hätte da einfach vielmehr eine größere Machtposition gegenüber seinen Talenten.
Ich glaube, was man hier auch berücksichtigen muss, ist, wie sehr der Einfluss von AEW auch New Japan verändert hat und geschadet hat. Ich glaube, viele der Namen, die du gerade genannt hast, die wären viel, viel länger bei New Japan natürlich auch geblieben. Ne? Ja. Die wären nicht gewechselt. Also die Bucks, Omega, Osprey, viele andere, die wir da jetzt auch haben, die mir gerade aus dem Stegreif nicht einfallen. Ne? Aber einfach diese vielen Okada. Ne? Wo wäre Okada gelandet? Wäre der bei NXT jetzt? Und würde da auch irgendwas machen? Ja, hatten wir
Cam Hendricks
mal gehabt. Was?
Gegen Cam Hendricks. Oder ein Match gegen den Cutler, James.
Gegen den Cutler. Der wäre Teil, der japanische Teil von Darkstate geworden, weißt du? Nein, aber ich glaube, was du halt sagen musst, da New Japan wäre wahrscheinlich stärker, deutlich stärker gewesen, als wir das jetzt heute erleben. Und vielleicht auch die Expansion wäre wesentlich stärker vorangetrieben worden, als das jetzt tatsächlich geschehen wäre. Frage ist, was wäre aus Impact geworden, ne? Weil hätte man da die Notwendigkeit gehabt, sich WWE anzuschließen. Ansonsten, du kannst ja auch nicht alle Leute aus AEW einfach darüber verfrachten. Das heißt, auch im Independent-Bereich hätten wir viel mehr Platz, um Talent zu platzieren und um die Talents einzukaufen. Das heißt, wir hätten einen wesentlich lebendigeren Markt unterhalb von WWE und AEW, wenn AEW nicht da ist. Also Major League Wrestling, NWA, ja, TNA und wie sie nicht alle heißen, die hätten da schon einen deutlich größeren Talentpool, einfach weil WWE auch nicht alle aufnehmen kann. Auch nicht mit NXT. Und ich glaube, NXT wäre weniger ein Talentbecken, so wie wir es jetzt haben, also wo du wirklich junge Leute aufbaust, teilweise auch aus den fremden Sportarten, sondern es wäre tatsächlich weiterhin stärker so ein Indie-Galore-Ding gewesen, wo man eben, wie man es damals bei Black and Gold gemacht hat, in die Richtung geht. Ja. Weil du die auch unterbringen willst und natürlich auch Namen wie die Young Bucks, wie in Omega und wie sie nicht alle heißen, die kannst du zwar oben reinbringen, aber wir wissen auch, Shaggy, dass man bei WWE immer vorsichtig gewesen ist, quasi fremde Gimmicks zu präsentieren. Das haben wir zwar mit Cody ganz gut gemacht, aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass es AEW nie gegeben hätte, ne, dann wäre vielleicht auch ein Cody nie so groß geworden. Das ist ganz schön schwierig.
Ziemlich sicher nicht. Also er hat ja nicht die Chance bekommen bei der WWE. Eben. Und ja, also ja, vieles wäre anders.
Da wäre er vielleicht die große Nummer bei New Japan geworden.
Ja.
Ich glaube aber auch, wenn es nicht AEW gegeben hätte, hätte sich irgendwas anderes entwickelt, weil der Markt war ja so riesig zu der Zeit, auch abseits von WWE, dass sich da es hat halt jemanden gebraucht, der Geld hat. Und deswegen war ja Tony Khan der richtige Mann zum richtigen Ort sozusagen, zur richtigen Zeit. Und das ist halt eben der Punkt, ob es dann AEW gewesen ist oder eine Promotion mit anderen Buchstaben, ist halt eben dann die Frage. Machen wir weiter. Wie gefällt euch das neue Gimmick von Leo Rush, fragt Thomas der Zweite.
Also ich war am Anfang sehr kritisch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, was ist denn das? Was soll das denn sein? Das ist bescheuert. Also eine reine Gollum-Kopie gefühlt, das kann doch nicht funktionieren. Und inzwischen hat er mich eines Besseren belehrt. Also ich sehe den gerne und finde auch, klar ist das kein Main-Event-Gimmick. Das wird auch wahrscheinlich 10 Jahren wird man dann nicht mehr drüber nachdenken, weil man es vielleicht vergessen hat. Das wird jetzt nicht so lange Bestand haben. Das wird jetzt nicht in 5 Jahren noch gut sein. Das glaube ich nicht. Aber aktuell gefällt mir das ganz gut. Wie er das macht, ist super. Die Darstellung gefällt mir gut. Wie er eingesetzt wird, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich bin überzeugt und würde gern mehr sehen.
Geht mir genauso. Der hat eine gute Nische gerade für sich gefunden.
Und ja.
Da auch, ich meine, der Leo Rush wäre eher so der Coole irgendwo, ne? Auch da, ich bewundere da an ihm auch, dass er Mut gehabt hat, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Weißt du, er war vorher irgendwie dieser, wenn wir bei WWE schauen, da irgendwie so der Manager mit der Sonnenbrille und coole Jacke und sowas, ne? Und dann auch bei AEW, da war er ja bei Crew war er dann unterwegs, auch da ja eher so ein bisschen exzentrisch, ne? Aber halt, wo man das Gefühl gehabt hat, ach guck mal, der will so ein bisschen stylisch sein, ein bisschen modern sein, ein bisschen hip sein. Und dass er jetzt den Mut hat, den Mut zur Hässlichkeit und den Mut, auch sowas Außergewöhnliches, Fantasy-mäßiges da zu präsentieren. Diesen Blackheart-Charakter haben wir auch bei New Japan ja teilweise gesehen. Der war aber viel, viel ernsthafter und brutaler halt eben auch. Und jetzt ist es eine ganz andere Geschichte. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu stark wird und dass es auch zu häufig eingesetzt wird. Also zum Beispiel jetzt bei Dynamite haben wir es ja im Match zwischen Andrade und Orange Cassidy gesehen. Das war mir fast ein bisschen viel, so als Gag dazwischen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja gut, aber Stadium Stampede hat es auch wieder gut funktioniert. Da ist er ja auch kurz gezeigt worden, gerade in der Historie auch mit Lashley. Also ja, muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, im Moment kann man damit gut leben und gefällt einem ganz gut. Da muss man nur aufpassen, dass es nicht irgendwie in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten schon oder ein paar Wochen vielleicht sogar schon zu viel ist und dann nutzt es sich ab. Das darf es halt kein Gimmick, das muss man dezent einsetzen, dass es sich nicht zu schnell abnutzt.
Ja, der Laszlo fragt hier, ich weiß gar nicht, ob es auf AEW-Bezug nur ist oder generell, welche Enttäuschung blieb euch zuletzt am stärksten in Erinnerung? Welches Match oder Segment in der jüngeren Vergangenheit blieb am deutlichsten hinter euren Erwartungen zurück?
Und da muss ich erstmal drüber nachdenken. Es sind ein paar Sachen, wo ich jetzt gedacht habe, es hätte es ja nicht sein müssen. Ich hätte nicht einen Sieg von Brock jetzt gegen Ober gebraucht, auch wenn es das jetzt auf dem Rubber-Match hinausläuft. Ich hätte auch irgendwie jetzt Gunther eher den Titel gegeben, weil ich Cody nicht mehr mit Gürtel sehen möchte. Aber so der jüngeren Vergangenheit gab es bestimmt einige Enttäuschungen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Du hast bestimmt gleich sofort was parat.
Gingerbread Man war ganz grauenvoll. Die Darstellung der Frauenmatches bei WrestleMania Tag 1 fand ich ganz furchtbar. 6 Minuten, Liv Morgan, Stephanie Vaquer. Absolute Katastrophe. Dagegen war ja Tag 2 mit 10 Minuten für Rhea und Jade war da ja schon top. Ja, aber das hat gut funktioniert tatsächlich zwischen den beiden. Es hat gereicht. Das generell WrestleMania Tag 1 fand ich echt nicht gut. Größte Enttäuschung. Deswegen, also das würde ich hier ganz klar an der Position hier festmachen.
Ja, bei einer Sache stimme ich dazu. WrestleMania Tag 1 war auf jeden Fall als Gesamttag schon eine große Enttäuschung. Wohingegen ich den Gingerbread Man da wirklich rausnehmen möchte. Die wochenlang Gingerbread Man waren schlimm. Aber dieses Tribute-Video, wo man ihn auch gesehen hat, wie er in der Vergangenheit immer aufgetaucht ist, wo er überall in der Vergangenheit auch mit dabei war, das war ganz, ganz toll. Das hätte es ja sonst nicht gegeben. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Diese Momente, wo man ihn auch immer im Publikum gesehen hat, in großen Wrestling-Momenten. Der hat ja schon seit Jahren, Jahrzehnten da immer mal sich blicken lassen, was einem gar nicht bewusst war, was die KI heute alles möglich macht. Jedenfalls war er dann auf jeden Fall da zu sehen. Und das fand ich wieder schön. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ja. Und das hätte es nicht gegeben, wenn es diese schrecklichen Gingerbread Man Wochen nicht gegeben hätte.
Aber ganz im Ernst, erinnerst du dich da in 2 Jahren noch dran, an das Video?
Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ja, im Moment noch.
Ja, ja. Also von daher. Laszlos fragt noch hier, was wünscht ihr euch für Forbidden Door? Also eine ganze Reihe Matches sind hier schon angekündigt. Die Fragen sind, glaube ich, Anfang der Woche gestellt worden, größtenteils. Also von daher haben wir ja jetzt ja schon. Ich habe unter anderem richtig Bock auf dieses Cage-Match mit den Leuten von Mark Briscoe gegen hier MJF und die Don Callis Family. Also das, da erwarte ich mir ganz schön viel von.
Ja, zumal das ja auch dann in Zukunft dann noch eine Rolle spielen wird. Wie geht's mit Andrade da auch weiter insgesamt? Ja, das ist auf jeden Fall witzig, aber auch so, er meint ja auch hier, er freut sich auf United Empire und Osprey, dass da es irgendwie weitergeht. Wie reagieren die das darauf, also die United Empire, sein Stable, die ja auch quasi auf einer anderen Seite stehen, als er in Japan zumindest.
Ja, mal gucken, ob die eine Rolle spielen werden bei Forbidden Door.
Halt ja, Frage. Wenn überhaupt, aber würde ja schon sich auch irgendwie Sinn ergeben, dass die nochmal eine Rolle spielen, wenn man sie jetzt im Vorfeld auch schon mal auch eingebaut hatte, wobei es da ja noch auch gegen jetzt hier die Death Riders im Grunde auch noch war. Kann sein, dass die nochmal eine Rolle spielen. Kann ich mir schon insgesamt vorstellen. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn es auch wirklich promotionübergreifende kleine Geschichten sind. Tekla mit Stardom, ihrer Stardom-Geschichte, was ja auch einen Hintergrund hatte, dass es da auch irgendwie weitergeht, dass generell auch promotionübergreifende Storylines mal wieder für so einen Abend gesponnen werden. Das ist halt das Interessante.
Ja. Also ich wünsche mir eigentlich auch so ein bisschen so noch das ein oder andere Dream-Match. Also eins haben wir ja bekommen, Kenny Omega gegen Zack Sabre Jr., da habe ich mega, mega, mega Bock drauf. Also das ist ja auch eins der Matches gewesen, was ich noch so auf meiner Wildcard gehabt habe, gerade auch für Forbidden Door. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie man da noch einbaut, weil wir haben natürlich vier Promotions hier. Ne? Wir haben AEW, wir haben Stardom, wir haben New Japan und CMLL. Und bis jetzt haben wir gefühlt eigentlich nur AEW-Matches, die angekündigt worden sind, mit ein bisschen Aufbau Richtung Stardom. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, was wir da noch bekommen. Ich kann jetzt da gar nicht so richtig was festmachen. Ich würde gerne irgendwie Nyota Tsuji in der großen Rolle sehen, weil ich den mega cool finde. Und da will ich irgendwie ein Dream-Match haben. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, gegen wen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich finde Osprey gegen Swerve finde ich cool. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber ich habe jetzt keine Dream Forbidden Door Card im Kopf. Und dass natürlich Osprey hier den Pot holen wird, das Own Heart Turnier gewinnen wird und dann Richtung All-In reisen wird, das ist für mich eigentlich schon gemacht, wenn ich ganz
ehrlich bin. Ja, klar. Also da passiert schon vieles, was ich auch gerne sehen möchte. Das stimmt. Das heißt, man muss sich jetzt gar nicht so viel wünschen, weil da werden schon einige Wünsche einfach so erfüllt, ohne dass man das vorher als Wunsch hatte.
Ja, das wird auch ein schlimmes Wrestling-Wochenende werden. Also wenn man noch andere Prioritäten im Leben hat, sage ich mal, außer Wrestling. Weil da haben wir ja alles. Da ist ja Great American Bash, da ist Forbidden Door, da ist Slammiversary und da ist auch noch Night of Champions.
Ja.
Optimal. Kann man nicht verteilen so ein bisschen, ne? Warum man auch. Und Weltmeisterschaft ist ja auch noch, wenn man das schaut. Ja,
dann sind aber 3 Wochen Pause, oder? Ohne PLEs und Pay-Per-Views.
Dazwischen ist auch, ich glaube, es kommt noch irgendwann Dingsbums hier. Wie heißt es? Saturday Night's Main Event, glaube ich, haben wir noch irgendwo. Frauke fragt noch, welche Wrestling-News würdet ihr am liebsten lesen?
Kein WrestleMania in Saudi-Arabien vielleicht?
So. Ja, das wäre auch genau mein Punkt gewesen, ja. WrestleMania in Deutschland vielleicht stattdessen. WrestleMania
ja, oder, in Berlin. Ja. Oder
in Köln direkt, dann kann ich auch problemlos hin.
Preise sinken wieder für Tickets oder TKO ja. Sagt, ach, Geld ist nicht mehr so wichtig. Come on. Oder eine Wrestling-News, die ich auch spannend fände, wäre zu sagen, das nächste Forbidden Door ist, kommt die WWE mit dazu und es gibt Dream-Matches.
An sowas habe ich auch gerade gedacht. So Sensationen, WWE und AEW veranstalten Cross-Promotion-Event oder sowas. Sowas wäre halt geil. Ne? Bin ich bei dir. Aber ich habe auch, mein erster Gedanke war auch WWE, WrestleMania, nicht Saudi-Arabien. Ja, bin ich komplett bei dir. Und jetzt eine Frage, Jackie, die geht persönlich an dich an der Stelle. Ich lehne mich zurück. Der André fragt nämlich, was ist eigentlich aus dem Peter Avalon-Podcast geworden? Die Ankündigung ist inzwischen fast 5 Jahre her. Wurde das Projekt inzwischen wegen Erfolglosigkeit des Teams eingestellt oder dürfen wir noch auf ein Update hoffen?
Ich glaube, das Team arbeitet ja auch noch dran. Das musste zeitweise auch umgestellt werden, weil Headlock ja auch die Zahlungen eingestellt hatte. Und da sind wir halt auch auf Finanzen angewiesen. Wir wollen ja auch gerne Peter Avalon mit ins Boot holen. Und im Moment kostet der noch zu viel. Wir warten noch auf den Moment, wo der dafür zahlt, dass er mitmachen darf. Das wird ja hoffentlich auch irgendwann bald kommen. Und auf der anderen Seite hat auch seine Relevanz ein bisschen abgenommen, was so seine Bedeutung im Wrestling-Business so ein bisschen angeht. Also der hat jetzt nicht mehr ganz diese große Bedeutung und Stellung, die er einst auch im Wrestling auch hatte. Also ich glaube, der ist nicht mehr so ganz im Rampenlicht, wie es halt über Jahrzehnte bisher gefühlt auch war. Der ist ein bisschen nach hinten getreten, würde ich mal sagen. Aber das kommt. Also seine Zeit wird kommen, der nimmt noch Anlauf. Und dann gibt's auch den Peter Avalon Podcast. Das Team arbeitet noch fleißig auch dran und das wird sicherlich in Zukunft auch geben. Also dafür lege ich auch Olaf Bleichs Hand ins Feuer.
Ja, ist ja gut, dass ich dir meine Hand nicht gebe. Ich bin gespannt, was wir da noch bekommen werden, Shaggy. Also, aber ich finde es schön, dass solche Geschichten euch im Gedächtnis geblieben sind. Das ist, spricht für euch, weil wir sprechen hier mit von Michael Shaggy Schwarz, der vergisst solche Sachen auch ganz schnell.
Naja, also das willst du damit sagen, dass ich einen Peter Avalon Podcast vergessen hatte? Du hast vielleicht gesehen, wie ich gerade argumentiert habe, dann ist es doch eigentlich ganz logisch. Also andere würden vielleicht sagen, ja, kann sein, dass er den vergessen hat. Kann sein, dass er auch Peter Avalon ein bisschen vergessen hatte. Aber das liegt ja nicht an mir. Das liegt ganz klar zum einen an dir, weil du musst da ja auch ein bisschen dafür als Kopf hier von Headlock ein bisschen sorgen, dass dein Team da auch da wirklich einen Überblick behält. Und zum anderen liegt es auch an Peter Avalon, der ja jetzt zum einen sich überhaupt nicht bei mir meldet, was er schon davor schon nicht getan hat und jetzt noch weniger und dadurch, dass er auch kaum noch irgendwo auftritt, ja auch gar nicht in Erinnerung bleibt. Also ich bin der, der am wenigsten dafür kann.
Ja, der Shaggy ist eigentlich ein Opfer der Umstände von allen Seiten. So ist es. Immer Prost. Der Shaggy. Ja, aber Shaggy, dann sind wir hier durch an der Stelle mit unserem Fragen-Podcast.
Ja, das haben wir es am Ende. Peter Avalon haben wir bis mit zum Schluss auch genommen. Da werden wir auch weiter drüber reden. Also spätestens im Peter Avalon Podcast werden wir ja auch das Thema wieder aufgreifen. War schön.
Ja. Es war mir ein Fest, eure Fragen zu beantworten. Wenn ihr Fragen weiterhin habt, gerne, weil wir machen das jetzt ja quasi monatlich einmal, gerne immer Fragen an entweder fragen@headlock.de schreiben, landet dann bei mir im Postfach. Einfach über Discord, da den Hashtag AskHeadlock nicht vergessen. Oder dann gerne auch bei YouTube zum Beispiel unter die Kommentare oder in die Kommentare posten. Da finde ich das auf jeden Fall. Instagram nicht so gern, weil das immer so ein bisschen fummelig einfach ist. Und wenn es zu viele Quellen wird, dann wird es auch kompliziert für mich. Ansonsten geht's ja nächste Woche weiter, Shaggy, mit einem für Unterstützerinnen und Unterstützer, einem neuen Format, was wir jetzt aufgrund der Umstellungen beim WWE Network, der Abschaltung und dann eben der nicht ganz so üppigen Bibliothek bei Netflix an den Start bringen mussten. Was gibt's denn da ganz kurz als Teaser?
Ein neues Format, das heißt From the Vault, heißt es so?
Es heißt so.
Okay, sehr gut. Siehst du, ich wusste es doch noch. Das haben wir nicht vorbereitet. Das ist jetzt komplett improvisiert, was ich jetzt sage. Denn ich wusste nicht, dass Olaf mich drauf anspricht. Aber das ist ein Format, was wir zwei zusammen mit dem wunderbaren Markus Holz auch machen. Das ist der Nachfolger von Monday Night Watch, wo wir ja quasi Raw und Nitro auch geschaut haben. Haben wir uns jetzt von den Vault-Kanälen der WWE uns jetzt zukünftig bedienen wollen und haben uns, wir haben 8 Jahre lang ja nicht aussuchen durfte, habe ich jetzt endlich das erste Mal etwas aussuchen dürfen und ich kann schon mal sagen, das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Also da sind einige wirklich krasse, tolle Aktionen dabei, die uns wirklich auch sehr, sehr viel Freude gemacht haben und auch ein toller Trailer für ein Pay-Per-View, der wirklich herausragend war. From the Vault kommt bald und wir schauen uns dort, darf ich es schon verraten?
Ja, darfst du.
Clash of the Champions an und zwar nicht alle, sondern die Nummer 20.
Ganz genau. Was ganz, ganz Großes kommt auf uns zu. Ganz viel Liebe an die Steiner Brothers, was dieses Match im Main Event angeht. Also das wird schön. From the Vault nächste Woche der Startschuss quasi auf Patreon, Steady und für YouTube-Kanalmitglieder. Magazin haben wir wieder am Start. Und nächste Woche gibt's dann auch wie immer hier den Wochenend-Podcast. Wir sind durch. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.